Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie hier heute beim City Science Talk im Kepler Salon begrüßen darf. Mein Name ist Elisabeth Nöstlinger, ich bin Ö1 Wissenschaftsredakteurin und Producerin des Salzburger Nachtstudios. Und wie Sie vielleicht auch wissen, gehen wir mit dieser Sendung hinaus in die Universitätsstädte, um mit unseren Hörern Kontakt aufnehmen zu können, dass unsere Hörer vielleicht mit dem ein oder anderen Wissenschaftler diskutieren kann und in Kontakt kommen kann. Immer am folgenden Mittwoch, 21 bis 22 Uhr auf Österreich 1, wird das Salzburger Nachtstudio gesendet. Und ich würde Sie bitten, Ihre Handys auszuschalten, nicht nur auf stumm zu schalten, weil sonst eine Irritation möglicherweise von der Tonqualität ist. Ganz kurz zum Ablauf. Wir werden kurze Statements der hier anwesenden Experten, Architekten und ein Physiker und ein Wohnbauförderexperte nebenbei hören. Im Anschluss daran werden die Herren ganz kurz miteinander diskutieren und ich werde Sie dann bitten, mit uns mitzudiskutieren, die ein oder andere Frage zum Thema die Ästhetik des Energiesparens stellen. Karl Gustav Jung hat einmal gesagt, dass äußere Bilder zu inneren Bildern werden und umgekehrt innere Bilder zu persönlichen Raumarchetypen. Das heißt, wie wir unsere Umwelt gestalten, hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, umgekehrt aber formt auch die Umwelt unsere Persönlichkeit. Die Häuser, die wir nun bauen, sollen aber nicht nur schön, sondern auch energieeffizient sein, uns gefallen und außerdem sollten wir sie uns auch leisten können. Was den letzten Punkt betrifft, klaffen hier mitunter Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Weil beispielsweise Architekten, die Passivhäuser bauen, keine Lobby haben, hat erst kürzlich der Architekt und Professor am Institut für konstruktiven Ingenieurbau Martin Trebersburg in einem Interview beklagt. Martin Trebersburg hat einen Bauteil der Solar City in Linz-Pichling 1995 geplant. Das war damals ein Vorzeigeobjekt und ist vielleicht dem einen oder anderen Linzer sehr wohl bekannt. Heute gibt es bereits etwa 2800 Passivhäuser in Österreich und im Schnitt sind wir hier im Spitzenfeld, was Europa anbelangt. Der Architekt Heinz Blödel hat das erste Passivhaus-Schulhaus in Schwanenstadt saniert und auch die Welser Messehalle. Schwanenstadt habe ich heraus recherchiert, war 2004, auch jetzt schon einige Zeit her und hat hier auch im Sinne des Kyoto-Maßnahmenpakets einen Beitrag zur CO2-Reduktion angestrebt und herbeigeführt. Im Bereich der Althaussanierung sehen ja viele Experten ein hohes Potenzial an Energiesparmaßnahmen. Neue Förderprogramme liegen hier vor und Herr Direktor Moderer wird unter anderem auch darüber berichten, was in Österreich kürzlich beschlossen wurde und wie man zu diesen Fördermaßnahmen kommt. Damit ist ein großer Schritt getan. Genügt er auch? Manche meinen ja, andere sagen Solaranlagen, Passivhäuser sind längst passé, en vogue sind jetzt Plus-Energiegebäude, die durch Photovoltaikmodelle mehr Energie erzeugen, als die Bewohner verbrauchen. Der Physiker Heinz Ossenbrink ist unser Gast aus dem Ausland. Er leitet in Oberitalien, in Ispra, eines der weltweit renommiertesten Testlabore für Photovoltaikzellen. Heinz Ossenbrink ist auch in der EU tätig und vielleicht wird er im Rahmen seines kurzen Statements auch darauf noch eingehen. Er Seit 1982 ist er an der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission, eben in ISPRA, und konzentriert sich dort auf Forschungen im Bereich der photovoltaischen Solarenergie. 1987 bis 1989 arbeitete Heinz Ossenbrink als Berater des UNDP-Programms und seit 1995 ist er Vorsitzender der Europäischen Photovoltaik-Solarenergie-Konferenz. In ISPRA, da habe ich unterschiedliche Angaben, sind es 40 oder 50 Mitarbeiter, die Sie dort führen, aber ich denke, es macht nichts wirklich viel aus. Sie betrachten den EU-Beschluss vom März 2007 als revolutionär. Es ist der Beschluss 20-20-20, also 20% weniger CO2-Emissionen, 20% Energieeinsparung und das alles bis zum Jahre 2020. Können wir das schaffen, Herr Dr. Ossenbrink?
Ja, aber natürlich. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, es ist nicht nur Photovoltaik, was wir betreiben, sondern wir haben eine Hälfte meiner Aktivität, ist der sogenannte Politik-Support, also Unterstützung der Politikmaßnahmen, die so alle aus Brüssel hereinregnen. Ich mache jetzt hier keinen Wahlkampf für die EU-Wahl, aber wir begleiten technisch-wissenschaftlich also all das, was dann in Direktiven vorkommt. Und dazu gehört insbesondere Energieeffizienz. Und für mich ist Energieeffizienz und erneuerbare Energie zwei Seiten derselben Medaille, denn die 20% erneuerbare Energien kann man nur erreichen, wenn man gleichzeitig 20% effizient in Energie wird, sonst ist es ausgeschlossen. Ich möchte Sie, wenn Sie mir 3 Minuten geben,
bitte gerne.
Ich drei gebe Statements Minuten. Möchte ich machen dazu. Das erste ist Geld, natürlich. Klingt wie ein Märchen. Vor nicht mal einem Jahr war die Welt noch in Ordnung. Wir hatten keine Schweinegrippe und wir hatten keine Finanzkrise. Und ich sage Ihnen eine Zahl, 1,2 Milliarden Euro. Was war das wohl im Juni? Das war im Juni das, was am Tag ausgegeben wurde für Öl. Pro Tag 1,2 Milliarden Euro. Das sind heute pro Tag nur noch 400 Milliarden. Nur im Kopf behalten, wo sind die 800 Milliarden jetzt eigentlich, die wir im Moment einsparen. Wenn man das auf Österreich bezieht, Österreich gibt hat im letzten Jahr 20 Milliarden Euro ausgegeben für Energieimporte, nur Importe, also die ganze Wasserkraft lassen wir auch aus. In diesem Jahr geben sie wahrscheinlich nur 10 Milliarden aus Euro. Wo sind die 10 Milliarden? Weil da gibt es ja dann noch so ein Gespräch über Finanzieren. Ganz Europa insgesamt als Vergleichszahl sind 1.000 Milliarden, ist etwa der Energieumsatz. Denn Energie ist der größte Wirtschaftszweig der Welt. Und wenn Sie sich vorstellen, 20% erneuerbare Energien, macht das 200 Milliarden in Europa allein nur für erneuerbare Energien, die irgendwann mal umgesetzt werden. Das heißt, es wird ein Wirtschaftsfaktor. Und auf der anderen Seite, 200 Milliarden ist das entsprechend an Energieeinsparung. Denn die 20-20-20 sind übrigens nicht 20-20-20, sondern 20-20-20-20. Die 20% Energieeinsparung müssen also auf jeden Fall kommen. Es kommen auch noch 20% für den Transport nochmal extra dazu, um den umweltfreundlich zu gestalten. Soweit nur zu diesen Zahlen, weil die muss man sehr oft, haben Leute keine Vorstellung davon, wie groß eigentlich das Energiegeschäft ist. Und Energie ist erst einmal ein Geschäft. Und darum geht das dabei. Es kann auch ein Geschäft für Sie alle sein. Zweites, Psychologie. Es geht ja um Ästhetik und als Einführung in meinen dritten Punkt, nämlich der Ästhetik, drei Sachen. Erstens, wir haben versucht, in allen unseren Kommunikationen intern das Wort Energiesparen zu eliminieren. Schlicht und ergreifend, weil es psychologisch schlecht angehaucht ist. Es geht nicht um Sparen, sondern es geht um eine Effizienzerhöhung. Das heißt, es geht darum, modern zu sein. Es geht darum, es ist nicht schön, weder technisch noch psychologisch, Energie beim Fenster rauszuschmeißen. Ich komme nochmal auf diese Zahl zurück, die 1.000 Milliarden, die Europa für Energie ausgeht. Ich habe es ausgerechnet, davon gehen 560 Milliarden flöten. Also sind weg, sind unbenutzt. Die gehen entweder in Wärme oder Scheibenbremsen oder im Leerlauf an der Ampel oder sie gehen aus dem Schornstein oder durch die Wände von Häusern oder wo auch immer. Die sind weg, die verschwinden. Und das ist eigentlich sehr unbefriedigend. Das liegt daran, dass wir Energietechnologien verwenden, Etwa 80% der Technologien, die verwenden, stammen aus einer Zeit zwischen 1861, die Erfindung des Ottomotors, und 1879. Und dazwischen ist dann nichts passiert. Wir sind weder zum Mond geflogen, noch haben wir die Quantenmechanik entdeckt, noch sonst irgendwas. Wir sind einfach stehen geblieben und wir benutzen das immer noch. Und das haben wir einem gewissen Herrn Carnot zu verdanken, da unsere meisten Energieprozesse Verbrennungsprozesse sind. Und die sind einfach uneffizient und für Techniker oder für Physiker extrem unästhetisch. Wenn Sie wollen, das Ästhetischste, was wir als Physiker kennen, ist die Konversion von einem Elementarteilchen in das andere, nämlich das von Photonen in Elektronen. Und das findet im Moment leider nur in einer Solarzelle statt. Es gibt nichts anderes, es gibt kein anderes Beispiel in der Physik, wo das passiert. Kommen wir zu dieser Ästhetik dabei. Ich bin sehr oft konfrontiert mit Kritik und Fragen. Ein Beispiel, also das kam sozusagen von einem Ministerium in einem EU-Mitgliedsland, das sagte, unser Land ist zu schön zum Energiesparen. Wir können nicht die ganzen schönen das kulturelle Erbe unseres Landes, das zum Teil 2000 Jahre alt ist, so umbauen, dass es Energie spart. Und dann diese Solardächer, das ist ja etwas Furchtbares. In derselben Bresche sind die übliche Kritik an den, jetzt nehme ich mal das Wort der Presse, die Verspargelung der Landschaft, das wissen Sie, was das ist, ja, das sind Windgeneratoren, die auch gegen unsere ästhetischen Begriffe wahrscheinlich verstoßen. Was ich damit sagen will, es geht wirklich in Zukunft um eine Energieästhetik. Wir müssen begreifen, jedes Zeitalter, jede Kultur hat sich ihr Bild gegeben. Und das Bild war immer beeinflusst von dem, was Menschen tun. Das waren alte Mühlen, Wasserwerke, es war die Art und Weise, wie wir die Natur benutzen, wie wir Umsatz machen, wie wir Ökonomie angehen. Und genau diese gesellschaftlichen Parameter haben unsere Architektur bestimmt und nicht umgekehrt. Wir haben Architektur nicht geschaffen, weil sie jemand in der Renaissance einfach, von König mal abgesehen, aber sozusagen normalerweise, was wir heute an Stuckfassaden bewundern, das war eben so, man konnte sich das erlauben, man konnte das machen zur Verzierung. Heute gucken wir in eine andere Energieästhetik. Und ich glaube, wir haben hier Menschen, die viel besser als ich darüber reden kann, was eigentlich eine neue Ästhetik in der Architektur ist. Aber nicht nur dort. In der gesamten Produktentwicklung, die energieeffizient sein soll, da kann mir Ihnen viele Beispiele geben. Und in Zukunft wahrscheinlich auch, und ich hoffe sehr, eine gewisse Ästhetik, nicht nur des Produktes Automobil, sondern auch die Art und Weise, wie wir es benutzen und im Verkehr damit umgehen. Wir schmeißen im Moment 90% der Energie weg, wenn wir Auto fahren. In der Stadt, wenn wir auf der Autobahn fahren, nur 85%. Aber immerhin, es ist sehr unbefriedigend eigentlich. Ich will jetzt gar nicht über CO2-Emissionen oder sowas reden, das hören Sie den ganzen Tag. Einfach nur zum Schluss, wir müssen begreifen, dass wir in diesem Jahrhundert uns eine neue Architektur geben, ein neues Produktdesign, was auf jeden Fall spiegelt, es geht uns um Effizienz. Es geht uns darum, das, was wir an Energie brauchen, vernünftig auszunutzen, auf nichts zu verzichten. Ich bin kein Trag-doch-zwei-Pullover-Heizungsfachmann. Ich bin nicht dagegen. Die Leute sollen sich wohlfühlen, sie sollen ihren Spaß haben, sie sollen alle neuen Technologien nutzen, aber bitte so effizient wie möglich.
Sie haben ganz kurz die Ausgaben für Öl angesprochen. Nun ist natürlich auch die ganze Industrie darauf ausgerichtet. Das heißt immer, Solararchitektur wäre teuer. Ganze Länder verdienen das Geld nur mit Öl. Wäre es denn auch möglich, entsprechende Nutzung für eine neue industrielle Revolution im energiesparenden Bereich aufzubauen?
Die spielt sich natürlich, die gibt es auch schon. Also wenn man in die Details guckt, wo Energie ausgegeben wird oder verbraten wird, um es einfach so mal ganz klar zu sagen. Es gibt sehr viel Bestrebung, die kamen aber nicht von alleine. Und ich arbeite in einer Regierungsorganisation und wir stehen immer vor der Frage, A, was schafft der Markt von alleine? B, was schafft die Bevölkerung von alleine? Welche Produktauswahl hat sie? Weiß sie es überhaupt, dass ein Satellitenempfänger, mit dem sie wahrscheinlich auch ORF empfangen können, dass es so und solche gibt? Dass es die gibt, die brauchen so viel wie ein Klasse B Kühlschrank pro Jahr und dann gibt es welche, die brauchen eben viel weniger. Wissen sie es? Kann die Bevölkerung wirklich wählen? Wissen sie, was sie für ein Auto kaufen und wie viel Energie das verbraucht. Wenn ich Leute frage, meine eigenen Mitarbeiter, was ist denn eure Energierechnung pro Jahr? Wie viel gibt ihr eigentlich aus für Energie? Rechnet ihr einem das alles vor, alles schön, oder sagt, jetzt habt ihr was vergessen, das Auto. Das ist nicht drin und die Psychologie der Energie ist noch nicht bei der Mobilität angekommen. Das ist ganz komisch. Da Auto ist ein rein psychologisches Produkt. Also es ist keins wie ein Haus, in dem ich wohne, in dem ich auch zusehe, so effizient wie möglich zu wohnen und möglichst auch so billig. All diese Kriterien spielen komischerweise beim Auto keine Rolle und deswegen fällt im Moment die Autoindustrie ein bisschen den Bach runter, weil das einfach eine völlig emotionale Entscheidung ist. Während ein Haus ist das längerfristige, das mache ich fürs Leben, das soll auch effizient sein. Aber ich höre auch immer, dass Leute wissen, naja, das kostet aber was extra und so weiter, weil es auch viel zu komplex ist, irgendwie auszurechnen, Rückzahlzeiten, Energierückzahlzeiten können Sie alle in der Pfeife rauchen. Wenn irgendeine Ölkrise kommt, oder wir haben im letzten Jahr Energierückzahlzeiten gerechnet, 2 Jahre, super, und die Leute haben damit angefangen. Die ist jetzt plötzlich 5 oder 6. Man kann nicht, man muss sehen, was machen wir für eine Lebensentscheidung damit. Und das spielt eine große Rolle dabei.
Danke vielmals. Ich habe den Eindruck, Herr Architekt Blödel sitzt am Sprung und möchte vielleicht das ein oder andere dazu sagen. Deswegen ziehe ich ihn jetzt vor und stelle Ihnen ganz kurz Herrn Heinz Blödel vor. Er war Vertragsassistent am Institut für Hochbau der TU in Wien, nehme ich an, das steht hier nicht dabei, aber es ist wahrscheinlich auch ein gutes Institut in Graz, soweit ich informiert bin. Zwischen 94 und 98 übernahm er dort auch Lehraufträge. Ab 1996 war er an den Sommerakademien der Solarbauschule Vorarlberg beteiligt und ich erinnere sehr gut, dass gerade Vorarlberg ja einer der Bundesländer war, die besonders früh mit der Solarenergie gearbeitet haben. Seit 1999 betreibt Blödel ein Ziviltechniker-Atelier in Wels, ist Mitbegründer der IG Passivhaus Oberösterreich und übernahm zwischen 2003 und 2006 deren Vorsitz. 2004 und 2005 Lehrauftrag am Masterlehrgang für Holzbaukultur über Holz an der Kunstuniversität Linz und seitdem ist er mit verschiedenen Architektur- und Ziviltechnikbüros tätig, unter anderem AT4 Architekten ZTG MBH und PAUAT Architekten GmbH. Fühlen sich die Schüler in Schwanenstadt wohl?
Ja, ich glaube schon, dass sie sich wohlfühlen. Und zwar, wir vergessen, wenn wir über Energieeffizienzsteigerung sprechen, da bin ich bei Ihnen, wir müssen über die Energieeffizienzsteigerung reden und wir müssen über andere Inhalte reden. Wir müssen über Komfortbereiche sprechen, wir müssen über Wohllust reden, wir müssen über Freude reden, wir müssen auch über Lebensqualitäten reden und diese Entscheidungen treffen wir, indem wir unsere Investitionen treffen. Ich halte nichts davon, dass wir über Geiz reden, wie es in der Werbung uns vorgegaukelt wird. Das ist der falsche Ansatz, sondern ich glaube, wir müssen über die Fülle des Lebens, das es uns bietet, und wir haben ausreichend davon eigentlich zugegen. Und die Schule in Schwanenstadt, dieses Paradebeispiel, einen alten 70er-Jahr-Industriebau, Stahlbetonbau zu revitalisieren und auch zu erneuern, zumindest mit dem Instrument des Passivhausstandards. Und damit sind wir schon bei einem dieser Grundproblematiken, dass wir mit den Erfindungen neuer Wortsymbole auch neue Stigmen mitproduzieren. Das ist auch eines der Probleme, dieser Standard hat, nämlich die Wortwahl, Passivhausstandard. Da müsste ganz eine andere Titulierung dahinter stehen, nämlich die Lebensfreude, die Komfort, die einfach gewisse Lebensabschnitte oder auch gewisse Qualitäten des Wohnens und des Nutzens unserer Gebäudehüllen einfach wiedergeben. Die ganz große entscheidende Qualität ist einfach die Nutzerfreude und auch der Komfort. In Schwanenstadt gibt es natürlich, haben wir ein bisschen auch in die Trickkiste gegriffen. Wir haben ein sehr kräftiges, mit einer jungen Farbkünstlerin, ein sehr, sehr kräftiges Farbkonzept noch in die Schule mit eingebracht, damit die Schüler einfach, und da war die Farbkünstlerin einfach, glaube ich, ziemlich intelligent, dabei, dass sie sagt, wenn ich Farben unterschiedlich zusammensetze, auch ähnlich stimulierend in den Farbnuancen, dass die linke und rechte Gehirnhälfte der Schüler einfach zu arbeiten beginnt. Und da gibt es, sage ich so, großteils Zustimmung, auch von den Nutzern, also von den Schülern, 90%, und 10% fühlen sich aufgewühlt. Und das ist genau das, die nie gelernt haben, im Prinzip sich mit anderen Themen und Problematiken einfach auseinanderzusetzen. Also das bringt die Vorteile. Das andere ist, wir haben einen sehr, sehr hohen Nutzerkomfort. Wir haben in den Klassenzimmern super frische Luft. Das führt zu Leistungssteigerungen. Das führt auch zu Leistungssteigerungen und auch Anforderungen an die Lehrenden. Es gibt auch Aussagen der Lehrenden, dass sie für dritte Leistungsstufen auf einmal statt 20 Minuten vor der Sanierung ungefähr für 35, 40 Minuten Lehrstoff bereithalten müssen. Also die Aufnahmefähigkeit steigert, hat sich gesteigert. Und natürlich gibt es auch andere Sequenzen, Licht. Auf einmal, diese alte Schule war in der Mitte drinnen finster, dunkel. Es war immer nur Kunstlicht eigentlich im Einsatz. Und wir haben versucht, einfach sehr kräftiges Tageslicht reinzubringen. Andere Sequenzen, andere Stimmungen, andere Stimulanzen einfach mitzubringen. Und wenn wir in diese Zukunft, und dann erlauben Sie mir ganz kurz ein paar Dinge noch dazu zu sagen. Es ist eigentlich grundsätzlich in jeder Pressemitteilung und auch in vielen Aussagen gibt es Schlagwörter wie diese Nullenergie, Nachhaltigkeit oder Energieeffizienz und auch dieses Wort Passivhaus. Ich glaube, dass sie alle schlecht besetzt sind. Wir sollten aufhören, in diesen Wortspielen zu denken. Das ist einmal der Ansatz. Aber grundsätzlich gehört es natürlich dieses Denken schon ein bisschen zum guten Ton derzeit. Man ist ja wirtschaftlich, man ist modern, hat der Kollege gesagt. Natürlich ökonomisch und vor allem eines, man will umweltfreundlich sein. Das ist ein ganz neuer Ansatz. Man will umweltfreundlich sein auf einmal. Und dann kommen wir zu diesem Grundthema der Ästhetik. Und das ist für mich ganz klar mit der Architektur, mit unserem Lebensumraum mit verbunden. Und da gibt es so einen Dialog, Architektur, Ästhetik auf der einen Seite, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Und die beiden treffen sich nicht. Sage ich jetzt einmal, ohne jemanden vorwegzugreifen, sagen viele unserer Kollegen, nämlich Architektenkollegen. Und genau dieser Gegensatz besteht meiner Meinung nach nicht, sondern ich glaube, das gehört zu einer gesamtheitlichen Betrachtung, gehören beide großen Schwerpunkte zusammen. Und früher habe ich auch in der Lehre immer gesagt, die Architektur hat drei Säulen, nämlich die Funktion, die Form und die Konstruktion dahinter. Ich glaube, wir reden von einer vierten Säule mittlerweile und das ist diese energieeffiziente Nachhaltigkeit, nämlich dieser Lustgewinn und diese grundsätzliche Entscheidung für die Zukunft. Und wir müssen auch lernen, und das muss rein in die Köpfe, wenn wir investieren, ganz gleich was wir investieren, dass wir in Life Cycles investieren müssen. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt davon. Und der Kollege hat gesagt, die Mobilität hat sie noch nicht erfasst. Das ist auch klar, wir haben auch für die Mobilität nicht die Lösung. Ich bin der Meinung, dass wir für unsere Gebäudehüllen, ob jetzt im Neubau oder auch im Sanierungsbereich, die Lösung dafür hätten oder haben. Ganz klar haben. Und wir können damit eine Energieeffizienzsteigerung von, sage ich einmal ganz grob, in Europa von 90% bewerkstelligen. Der Kollege kann es dann ausrechnen, was das in Kapital ist, natürlich in monetären Bewertungen. Und damit hätten wir einen ganz großen Schwerpunkt, nämlich unserer Problematik, nämlich dieses Umweltdefektes gelöst, die Gebäudehüllen nämlich. Und da ist überhaupt keine Kunst, ob das jetzt ein altes Gebäude ist, aus dem vorvorigen Jahrhundert, aus dem letzten Jahrhundert. Da gibt es gewisse Strukturen, die leichter machbar sind und wenn wir das schaffen und tun, dann können wir uns auch ein paar so schöne Monumente leisten, Baukunst, in den Stilepochen. Das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr, wenn wir ungefähr 90% unserer Gebäudehüllen in diesen höchstmöglichen energieeffizienten Standard einfach bringen können. Und da glaube ich einfach, wenn wir das angehen und voraussetzen, dass wir auch einen gestalterischen Paradigmenwechsel schaffen. Und den müssen wir schaffen. Ich glaube, das haben Sie auch angesprochen. Ich nenne es jetzt einfach so. Wir brauchen eine zukunftsfähige Ästhetik und Architektur. Das sind unsere Rahmenbedingungen für unsere generelle zukünftige Entwicklung. Und ich glaube, die Zeit der Ismen ist vorbei. Nämlich auch der Stil-Ismen und Dinge. Energieeffizient, ressourcenschonend, sage ich, ist jetzt kostengünstig und ist einfach schön. Das ist auch so ein Ding, das man einfach sagen muss. Schön. Über Schönheit sprechen wir eigentlich bei diesem Thema ja nicht. Energieeffizient zur Ästhetik. Und der andere Ansatz ist, und da sind wir eigentlich schon seit geraumer Zeit dabei, wo ich der Meinung bin, unsere Gebäude produzieren in Zukunft mehr Energie, als sie je brauchen werden. Also das ist möglich, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, also das geht auch gar nicht in die Finanzierung rein. Wir haben genug intelligente Fassadensysteme, die das können. Wir implementieren auch Kunst- und Tageslichtsequenzen, die intelligent genutzt werden können. Und ich glaube, das kann uns nur einladen zu einem Weiterdenken und auch zu einem Weiterformulieren. Und das führt uns dann zu einer neuen Architektur- oder Gestaltsprache. Ich glaube, dort sind wir mittendrin. Und diese Gestaltsprache ist auf alle Fälle bei den Gebäudehüllen regional bezogen, ohne dass ich in einen Traditionalismus jetzt verfallen will, und ist vor allem abgestimmt auf topografische und klimatische Rahmenbedingungen. Also das spielt eine sehr, sehr große Rolle, in wo ich die Gebäudehülle einfach errichte oder wo ich sie saniere. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ob ich sie im Norden oder im Süden von Europa einfach stehen habe. Und da kann ich einfach nur dazu sagen, und das wäre der Schlusspunkt des ersten Teils meines Statements, Tradition ist für mich eigentlich die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Und leider beten wir derzeit beim Bauen zu sehr die Asche an.
Meinen Sie damit auch ästhetische Fragen?
Ja, auch ästhetische Fragen.
Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt Herr Modera. Und was ich dann zu Herrn Blöderl vielleicht noch nachfragen wollte, bevor ich Ihnen Herrn Modera genauer vorstelle. Wenn Sie sagen, in den Medien, natürlich muss ich jetzt ganz, ganz kurz aufgreifen, denn dazu bin ich ja auch da, nämlich die Medien zu verteidigen, weil ich glaube, wir sind besser als der Ruf der Medien, der derzeit in vieler Munde ist, und ich glaube, wir sind im ORF auch besser, als manche jetzt glauben oder es sich wünschen. Aber bleiben wir beim Thema, wenn Sie von Passivhäusern sprechen, ist es nicht mittlerweile so, dass man sich sehr schwer tut, einschätzen zu können, was wofür steht? Wenn ich mir Fotos anschaue, auch in beispielsweise Standard, wo kürzlich ein Plus-Energie-Gebäude aus London vorgestellt wurde. Das ist schon eine völlig andere Gestaltung, eine andere Ästhetik, wo sich der Raum erst öffnen muss, damit ihn der Betrachter auch erobern kann, was von außen eher abschreckend wirkt. Bedarf es da nicht auch einer wirklich genauen Klassifikation, einer Hinführung auch der Menschen, damit sie sich mit diesen neuen Gestaltungselementen, die offenbar notwendig sind, um diese Energieeffizienz zu erhalten, daran gewöhnen können?
Ja, ich sehe es jetzt einmal zweischneidig. Das eine ist, wir schaffen es natürlich auch mit unseren konventionellen ästhetischen Empfindungen, die Rahmenbedingungen dieser hohen Energieeffizienz bei unseren Gebäudehüllen zu bewerkstelligen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, ob wir es nicht einfach schaffen, mit einer neueren Ästhetik, mit neueren Lösungen, diesen Lösungsansatz oder diese Anforderungen einfach wesentlich effizienter, nämlich auch monetär effizienter und auch gestalterisch effizienter bewerkstelligen zu können. Und das führt einfach unweigerlich zu neuen Formen oder auch zu neuen Rahmenbedingungen. Die Grundproblematik, die wir haben bei diesem Standard, das ist ja ein Baustandard, ja, der einfach Rahmenbedingungen definiert. Er definiert keine Stile, er definiert auch keine Bauweisen. Und mit diesen Rahmenbedingungen sind natürlich Nutzerbedingungen oder Nutzerqualitäten mitdefiniert, nennen wir es Nutzerqualitäten. Das ist Komfort, fortwährend frische Luft, immer ein gut durchlüftetes Haus zu haben, ohne was zu tun. Das hat ja auch was mit ein bisschen Faulheit zu tun. Ich sage aus dem vollen Schöpfen. Das kann dieser Standard alles. Nur, glaube ich, ist er vom Diktus her nie richtig transportiert worden, sondern es ist, das haben vielleicht auch, ist in den 90er Jahren nicht genug ausreichend transportiert worden. Da haben wir in Komma und Beistrich und in Tausendstel dahinter das berechnet. Das ist dem Nutzer, bin ich der Meinung, egal. Da geht es um andere Dinge. Da geht es um Schönheit, um Einfachheit, um Wohllust, aus Schöpfen aus dem Vollen, aus Komfortdingen und auch Situationen wie ganz einfache Nutzung wie das Schlafen. bei geschlossenem Fenster, bei fortwährend frischer Luft schlafen. Stellen Sie sich das vor, dass Sie das können, mit einem Baustandard. Aber wäre das nicht schön? Ich kann nur davon schwärmen, weil ich seit einem halben Jahr das selber genieße. Und das ist ungleichbar, kann ich Ihnen nur sagen. Im Winter keine Situation mehr, kalte Luft in den Zimmer zu haben, irgendwo, wo sich Kälte ablegt. Einfach wirklich bei einem vollen, warmen Zimmer in der Volllust einfach zu schlafen. Denken Sie am Sommer, wenn Sie im Urlaub sind. Dann genießen Sie das, diese Pracht und Hülle. Das können Sie alles in Ihren eigenen Gebäuden haben.
Sind da auch bereits jene sensibilisiert, die ihr Gebäude sanieren? Sind Handwerker sensibilisiert, darauf Bedacht zu nehmen? Und welche Möglichkeiten sind jetzt gegeben, einen Altbau zu sanieren, auch natürlich ein neues Haus zu bauen? Der Experte hierfür ist Wolfgang Madeira. Seit 2004 leitet er die Abteilung für Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich und ist zudem freiberuflich im Auftrag der Europäischen Kommission als Universitätslektor und im Aufsichtsrat und in Beiräten tätig. Zuvor war Herr Wolfgang Madeira Geschäftsführer der Ars Electronica, des Ars Electronica Centers hier in Linz und ist deswegen wahrscheinlich auch vielen bekannt.
Ja, Frau Röstlinger, die Frage möchte ich gleich beantworten, aber zuvor vielleicht noch eine kurze Replik auch oder Erweiterung zu den bisherigen Ausführungen. Ich denke, das, was Sie jetzt so schön gesagt haben, Architekt, ist natürlich etwas, was nicht unbedingt und ausschließlich mit dem Passivhausstandard einhergeht. Die Lebens- und Wohnqualität, die Sie zuletzt geschildert haben, die sich ja mit kontrollierter Wohnraumlüftung als technischen Begriff beschreiben lässt, ist natürlich auch bei einem Standard schon möglich, der so bei, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, ab 30 Kilowattstunden Nutzheitsenergie-Kennzahl möglich ist. Und wir in Oberösterreich versuchen, diesen Standard fördertechnisch schon mal vorzusehen, ab dem Jahr 2010 bei allen mehrgeschossigen Wohnbauten und ab 2011 dann bei den Eigenheimen. Und warum wir das machen, hat genau diesen Hintergrund, eine Bewusstseinsbildung letztlich hin in Richtung lustbetontes, energieeffizientes Wohnen zu ermöglichen. Und Sie müssen mich jetzt verstehen, wenn ich versuche, auch ein bisschen sozusagen das auszuholen. Wir versuchen als Wohnbauförderung ja letztlich gesellschaftliche Diskurse zu kanalisieren und auch in einer gewissen Weise Marktversagen zu korrigieren und in einer gewissen Weise auch zu stimulieren. Und der Hintergrund ist, wir brauchen beispielsweise in Oberösterreich, und ich möchte mich jetzt auf Oberösterreich konzentrieren, im Jahr rund 7000 Wohnungen, die neu geschaffen werden müssen. Vom Markt her ohne Förderungen werden rund 2000 Wohnungen geschaffen. Das heißt, 5000 Wohnungen müssen über öffentliche Förderschemata versucht werden, sozusagen im Markt zu positionieren. Und jetzt beginnt natürlich dann die Frage, welche Erwartungshaltungen habe ich denn an das Wohnen? Und da bin ich dann sehr schnell natürlich in der höchst individuellen Lebensführung, in der höchst individuellen ästhetischen, funktionalen und sonstigen letztlich Lebenserwartung. Und da zeigt sich dann bei unseren vielen Beratungsgesprächen, weil wir natürlich versuchen, möglichst energieeffiziente Gebäude auch jetzt schon mit unseren Fördersystemen zu unterstützen, weil das letztendlich aus unserer Sicht, und das hat der Professor Ossenbrink auch, glaube ich, in seinem Statement sehr gut ausgedrückt, es ja auch eine soziale und letztlich wirklich sozialpolitische Aufgabenstellung ist, möglichst energieeffizient in Zeitaltern der extremen Energiepreisentwicklungen, die wir ja prognostizieren können, bereits jetzt zu beginnen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Und wir bemühen uns also in diese Richtung zu beraten und natürlich ist man da mitten im gesellschaftlichen und individuellen Diskurs, in Weltbildern, in letztlich soziologisch wahrscheinlich zu beschreibenden Fragestellungen, was es denn für mich in meiner Entwicklung heißt, wenn ich sage, ich muss ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen und dann ist die Vision des Hauses gegeben und damit ist das freistehende Einzelhaus gemeint und so weiter. Und das ist dann etwas, wo wir versuchen zu kanalisieren, indem wir Förderanreize geben. Und um jetzt konkret auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen, wir in Oberösterreich haben es jetzt in den letzten Jahren geschafft, in einer Kombination aus Neubauförderung und Sanierungsförderung den Spitzenplatz bei den CO2-Einsparungen in Österreich zu erzielen. Wir haben im Jahr 2007 insgesamt mehr als 140.000 Tonnen CO2 eingespart über Wohnbauförderung und wir konnten das im Jahr 2008 auf 170.000 Tonnen steigern und sind damit tatsächlich im Bundesländerranking das Bundesland mit den höchsten Einsparungen. Und Wir haben uns bemüht, das so zu machen, dass es letztlich funktionale Anforderungen gibt. Den Weg dazu lassen wir aber offen. Wir lassen den Weg bewusst offen, weil wir wissen, dass es letztlich ganz schlecht wäre zu sagen, Passivhäuser sind jene Häuser, die gleichsam auf Grundkörper reduziert sind, Würfeln oder Rechtecke, und damit war es das schon. Weil damit habe ich sofort natürlich in der Reflexion die Gleichung, Passivhaus ist Würfel, ist schier, baue ich mir nicht, und damit ist das Thema sozusagen erledigt. Wir wissen, dass es auch Passivhäuser gibt, und die kann man auch nachweisen und besichtigen, die den örtlichen, geografisch sozusagen typischen, traditionellen Bauformen entsprechen. Es ist einfach ein Vermögen des Architekten, der Architektin, die ihm diese Ausführungsplanung übernimmt, halt entsprechende Geschicke an den Tag zu legen. Aber es ist nicht diese Gleichung sozusagen aufrechtzuerhalten, das Passivhaus ist per Definition ein geometrischer Grundkörper und sonst nicht realisierbar. Und ich möchte wirklich darauf Wert legen, dass man eben genau diese Gleichung nicht perpetuiert und nicht verstärkt, weil letztlich das dann wieder zu bestimmten sozusagen ästhetisch motivierten Ablehnungen führt. Um vielleicht unseren Schwerpunkt auch ein bisschen zu präzisieren, wir wollen natürlich im Neubau Akzente setzen in Richtung niedrigste Energie- und Passivhausstandard, um damit für die Zukunft Nachhaltigkeit sozusagen in der Entwicklung zu gewährleisten. Das Zweite ist, wir haben aber mindestens ein so großes Thema im Bereich der Sanierung des Gebäudebestandes. Da ist es ja so, dass die Nutzheitsenergiekennzahlen, also das, was so den jährlichen Energieverbrauch beschreibt, jenseits der Werte ist, die wir heute da diskutieren, ist nachhaltig sinnvolle. Also Passivhaus 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, Nutzheitsenergiekennzahl, der Gebäudebestand durchschnittlich 200 bis 240, vielleicht sogar noch mehr, sag blöd, auch 300. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt Mittel, und wir haben nur begrenzte Mittel zur Verfügung, dann müssen wir auch versuchen, in diesem Segment natürlich entsprechende Initiativen zu setzen. Und ich glaube, das ist uns auch im letzten Jahr geglückt und das gilt auch für alle anderen Bundesländer, weil wir uns da wirklich als Förderstellen sehr, sehr bemühen. Und ich kann jetzt nicht und ich möchte das auch gar nicht im Detail über die Förderschienen Sie zu informieren. Ich kann nur sagen, jedes Bundesland hat für Sanierung und Neubau, glaube ich, sehr, sehr gute Förderschienen und diese Förderschienen werden auch von den Damen und Herren genutzt. Aber eine Aktion möchte ich herausgreifen, weil sie einfach brandaktuell ist. Das ist die Bundeswohnbauförderung, die sich jetzt für die Sanierungsförderung zur Verfügung stellt. Der Bund stellt 50 Millionen Euro für den privaten Gebäudesektor zur Verfügung. Die Förderung sieht so aus, dass man bis zu 5.000 Euro Direktzuschuss erhalten kann und die Antragstellung läuft über die Bausparkassen. Und ich kann nur dringend raten, jede Person, jeder Mensch, der sich in Richtung Sanierung Gedanken macht, der sollte das rasch machen, denn 50 Millionen durch 5.000 ergibt rund 10.000 Förderfälle für Österreich und damit kann man sich in etwa vorstellen, wie rasch sozusagen diese Aktion letztlich ausgeschöpft sein wird. Aber dennoch, diese Mittel stehen zusätzlich zu den Landesförderungen zur Verfügung. Also ergänzend zu den Landesförderungen, bitte diese Förderungen vorsehen. Auch Oberösterreich hat jetzt Direktzuschüsse eingeführt und auch letztlich andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Einkommensgrenzen wurden für heuer aufgehoben, um damit weitere Impulse zu setzen, energieeffizientes Sanieren insbesondere in die Wege zu leiten. So viel einmal als ersten Einstieg zur
Eine
Sanierung.
Zusatzfrage noch, bitte. Muss man vorher ansuchen um die Fördermaßnahmen, muss man Pläne vorlegen oder sagt man, ich habe jetzt das und das gemacht, kriege ich dafür die 5.000 Euro?
Also bei der Bundesförderung ist es so, dass man den Antrag bei den Bausparkassen stellt unter Beibringung eines Energieausweises. Der Energieausweis muss bereits berechnet sein auf der Grundlage der geplanten Sanierungsmaßnahmen und Kostenvoranschläge sind vorzulegen. Bei den Ländern ist es wieder unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass man mit Rechnungen, die nicht älter als 2 Jahre sind, ansuchen kann und wir brauchen ein Zertifikat des Energiesparverbandes im Bereich des Eigenheimes. Bei mehrgeschossigen Wohnbauten ist es ein bisschen anders. Da erwarten wir vorher das Gespräch mit uns und dann wird die Förderung bearbeitet. Und da wollte ich noch darauf hinweisen, auf jeden Fall lohnt sich der Weg zum Oberösterreichischen Energiesparverband, der seit 1993 beratend, begleitend und letztlich auch meinungsbildend in dieser Hinsicht tätig ist, viele Broschüren veröffentlicht, auch eine hervorragende Internetpräsenz hat und genau diese Aspekte vom Passivhausstandard bis hin zu Sanierungsmöglichkeiten sehr gut beleuchtet und auch darstellt.
Dankeschön. Bitte. Nun ist natürlich auch die Frage, wie diese neuen Objekte in kleineren Städten von der Baubehörde akzeptiert werden, welche Überzeugungsarbeit man da leisten muss, wenn man ästhetisch große Neuerungen macht, ob da überhaupt die örtliche Baubehörde mitgeht. Mich würde auch interessieren, wie das Konzept in Linz, die Solar City, aufgenommen wurde und wie viel Überzeugungsarbeit Sie für diese neue Form eines doch sehr, sehr großen Gebäudekomplexes, das wir hier jetzt hinten im Bild gleich sehen werden, machen mussten. Herr Architekt Trebersburg, ganz kurz auch von hinten begonnen ist seit 2004 Universitätsprofessor für ressourcenorientiertes Bauen an der BOKU in Wien. Bauprojekte sind eben die Solar City, die Arkade am Taubenmarkt, der Umbau der Lesesäle der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, und wie alle hier anwesenden Herren hat auch er zahlreiche Veröffentlichungen gemacht.
Ja, danke. Ich wollte sagen, dass die Solar City in Linz für mich ein Musterbeispiel ist, das von der internationalen Architekturkritik sehr geschätzt wird. Und es ist mir eine große Freude, dass gerade in Linz hier diese Diskussion stattfindet. Die Solar City ist gebaut worden und geplant worden von den bekanntesten Architekten Foster, Rogers, Renzo Piano, Thomas Herzog, und hat eine sehr hohe gestalterische Qualität. Zusätzlich war es möglich, hier auch das erste Mal im Rahmen eines größeren Bauvorhabens Passivhaustechnologie anzuwenden. Sie können sich selber überzeugen, und gerade in diesem Jahr, wo Linz europäische Kulturhauptstadt ist, ist es, glaube ich, sehr einfach, mit der Eisenbahn direkt vom Bahnhof hinzufahren, mit der Straßenbahn, und zu sehen, dass das perfekt funktioniert und vor allem, dass die Bewohner dort wahnsinnig zufrieden sind. Alle diese Maßnahmen, die versprochen wurden, konnten auch ausgeführt werden. Und es hat sich auch herausgestellt, dass auch der Gebrauch so ist, dass alle die Daten, die man benötigt in Bezug auf Energieverbrauch, dass das auch alles tatsächlich eingehalten wird. Es ist international gesehen in der Fachwelt das beste Beispiel für eine nachhaltige Stadterweiterung. Und gerade in einer sehr schönen Umgebung und damit für mich ein Musterbeispiel der Ästhetik, der Energieeffizienz, weil Energiesparen im Gebäudebereich, wie Heinz Brösel schon gesagt hat, ist eigentlich kein Sparen, sondern das ist einfach mehr Wohnqualität und mehr Lebensqualität. Jeder, der in diesen Häusern wohnt, kann das bestätigen, würde nie mehr in ein herkömmliches Gebäude umziehen. Also das System funktioniert. Die angesprochenen Probleme mit der Baubehörde, das ist in den ersten Projekten, war das so. Das hat sich Notkamin zum Beispiel nicht mehr erforderlich. Also das spielt sich langsam ein. Diese Technologie ist auch unter extremsten Randbedingungen möglich. Wir haben also dieses Schistelhaus am Hochschwab gebaut. Das ist eine weitgehend energieautarke Schutzhütte unter extremen Klimabedingungen. Wir haben also hier 2154 Meter Höhe und auch die entsprechenden Bedingungen durch Wind und Wetter. Diese Schutzhütte ist seit 4 Jahren in Betrieb und bewährt sich bestens. Auch bei extremen Wetterbedingungen ist es also sehr behaglich, in dieser Hütte zu schlafen. Und jeder kann dort hinaufgehen. Sie müssen 4 Stunden zu Fuß gehen.
etwas anstrengend, aber in einer sehr schönen Landschaft. Es liegt unmittelbar neben dem Hochschwabgipfel. Und für Leute, die schon Schutzhüttenerfahrung haben, die sehen dann den Unterschied. Dass in dieser Schutzhütte zu schlafen wesentlich angenehmer ist als in einer herkömmlichen Schutzhütte. Wir haben also hier einen tollen Gastraum, der öffnet sich nach Süden und bringt durch die passive Nutzung der Sonnenenergie auch die Wärme in den Raum und die Helligkeit. Und das wird besonders positiv aufgenommen von den Besuchern dieser Hütte. Und da ist auch schon dieses eine Wort gefallen, die passive Nutzung der Sonnenenergie. Die passive Nutzung der Sonnenenergie ist im Gegensatz zur aktiven Nutzung über Sonnenkollektoren, wo Sie halt eine Pumpe brauchen, also ein aktives Element brauchen Sie bei der passiven Sonnenenergienutzung, nur große Fenster nach Süden. Die Passivhaustechnologie ist wieder etwas anderes. Passivhäuser benötigen kein aktives Heizsystem. Also das heißt, die arbeiten natürlich auch mit der passiven Nutzung der Sonnenenergie, aber sie benötigen keine großen Heizkörper, also kein aktives Heizsystem. Und es ist zum Beispiel ganz interessant, also gibt es natürlich in jedem Land andere Worte dafür. Unsere Nachbarn in der Slowakei zum Beispiel, Bratislava ist ja nicht weit weg von Wien, wo ich unterrichte, die sagen Energetski Passivitom, also Energiepassivhaus. Also das ist auch eine leichter erklärbare Terminologie. Und für mich ist es, ich beschäftige mich jetzt schon 30 Jahre mit dieser Technologie und für mich ist es also der Endpunkt in der Bauentwicklung, was die Energieeffizienz betrifft. Man kann natürlich versuchen, wie Sie eben bei diesem Schistelhaus auch sehen, durch Photovoltaik und Sonnenkollektoren Energie zu gewinnen. Aber was die Bautechnik betrifft, sind wir hier eigentlich schon am Ziel angelangt. Wir müssen also diese Technologie nur in die Breite bringen. Und für mich ist es auch von der Entwicklung ganz interessant. Die Idee ist also nicht Architekten gekommen oder Bauingenieuren, sondern das waren also zwei Physiker, der Andersen und der Feist, die das entwickelt haben 1990. Der Feist wohnt also auch schon seit 1993 in seinem Wohnhaus. Und das wird auch ständig bauphysikalisch überprüft und technisch evaluiert. Also diese Technologie ist erprobt, hat aber im Gegensatz zu anderen Technologien im heutigen Markt, wie zum Beispiel aus meiner Sicht das dümmste Produkt der neuesten Zeit, sind für mich diese SUVs, die Sporting Utility Vehicles. Ich habe auch schon gehört, das ist ein bisschen bösartiger Begriff, also Hausfrauen-LKW zum Beispiel. Also das ist ein Auto, das überhaupt nicht in unsere Zeit hineinpasst. Und wir sehen ja auch, was jetzt passiert ist damit. Also das ist zwar ein Produkt, das sehr gut verkauft wurde, mit einer wahnsinnigen Marketingmacht. Das hat sehr gut funktioniert, eine kurze Zeit lang. Und jetzt haben wir den Scherbenhaufen.
Ich glaube, den Scherbenhaufen würde Herr Moderer ganz gerne auch noch beleuchten. Bevor Sie das tun, würde ich Sie einladen, mir durch Ihre Handzeichen bekannt zu tun, wenn Sie Fragen haben. Bitte, Herr Direktor Moderer.
Also ich wollte nur eine sozusagen provokante These dagegen halten. Möglicherweise sind die SUVs die beste Erfindung, die es gibt, weil eine hohe Korrelation zwischen dem Besitz eines SUVs und der Bewohnung eines Passivhauses feststellbar ist. Und das wäre natürlich jetzt sehr interessant zu schauen, warum das so ist. Und möglicherweise ist das eine Kompensationsleistung. Und jetzt ist die Frage, wird zuerst der SUV gekauft und dann das Passivhaus angeschafft oder umgekehrt?
Umgekehrt.
Auf jeden Fall.
Umgekehrt.
Gibt es diese Korrelation? Aber wenn natürlich hat Reversburg recht. Also wenn man es jetzt rein von dieser Scherzebene wegbringt, ist es natürlich so, dass das bei einer gesamthaften Betrachtung
überhaupt nicht ich wollte da nur zum Ausdruck bringen, was die Macht des Marketings von professionellen Firmen ermöglicht, im Gegensatz zu der Passivhaus-Technologie, die man vergleichen kann mit einer Free-Software. Also wir haben ja Microsoft und wir haben Free-Software, jeder kennt das, setzt sich immer mehr durch und wird sich auch langfristig durchsetzen.
Herr Tredesburg, auch an Herrn Plöderl die Frage gerichtet und ich würde Sie bitten, nicht untereinander zu kommunizieren, weil ich das auf Sendung habe und dann leider kaum ausblenden kann. Was immer Sie gesagt haben, wird wahrscheinlich alle interessieren, aber vielleicht ist es nicht für alle zu hören gedacht gewesen.
Das kann jeder hören, ich habe es genau umgekehrt gemeint. Die Leute haben zuerst das Passivhaus, weil sie können sich, nur weil sie ein Passivhaus haben, eigentlich den SUV dahinter leisten. Das ist eine ganz eine klare Geschichte für mich. Und das möchte ich auch nachweisen.
Glaube ich, sollte man dann auch noch kurz darauf eingehen, wann sich denn teurere Formen des Bauens rechnen. Aber zuvor, Sie haben davon gesprochen, die Sonne einzufangen und mit der Sonne zu arbeiten. Vereint sich nicht hier altes Wissen mit neuer Technologie und auch wieder einem ganz bewussteren Umgehen mit den Feldern der Erde, mit möglicherweise auch Kraftfeldern, auf das ein Haus gebaut wird?
Also das Wissen ist sehr alt. Es geht zurück bis auf Sokrates. Das sind also die ersten schriftlichen Zeichen, die dann von seinen Schülern aufgezeichnet wurden. Das Sonnenhaus des Sokrates, das von Aeschylus dann niedergeschrieben wurde, das spricht schon ganz genau dieses Megaron-Haus, das trichterförmig nach Süden orientiert ist und in Griechenland im Sommer angenehm kühl ist und im Winter die Sonne einfängt. Also diese Behaglichkeit gibt es eben auch durch die Gestaltung und die halte ich eben für sehr wesentlich. Und diese Gestaltung ergibt sich durch das Umfeld und durch die Lage, wo das Haus auch richtig in die Landschaft gesetzt wurde und wo man auch diese jahrhundertelang bekannten Grundlagen der Architektur berücksichtigt. Was die Ästhetik betrifft, der Architektur, so gibt es also eine Definition der modernen Architektur. Die baut also auf vier Komponenten auf. Das eine ist der Baukörper des Gebäudes und das Raumkonzept. Das sind also die Innenräume. Und dann gibt es die Konstruktion und die Funktion. Alle diese Kriterien müssen in einer modernen Architektur entsprechend berücksichtigt werden, ausgeglichen. Und wenn Sie also zum Beispiel durch eine sehr wirtschaftlich interessante Konstruktion einen tollen Baukörper erzielen, haben Sie gewonnen. Oder wenn die Funktion des Gebäudes automatisch sich in den Innenräumen abbildet und Sie alle Räume durch den Zusammenhang dieser Innenräume finden, ist es auch ein perfektes Gebäude, das eben zeitlos ist. Dieses System wurde schon von Plischke 1963 aufgestellt und ist also immer noch gültig. Und heute haben wir also, wie der Kollege Blödel schon erzählt hat, diese Kriterien der Energieeffizienz und das Kriterium der nachhaltigen und erneuerbaren Baustoffe, die also noch in dieses System zu integrieren sind. Und dadurch ergibt sich auch eine neue Ästhetik. Eine Ästhetik der gestalterischen Effizienz. Und ich glaube, das zeigt mir auch die Erfahrung durch viele Jurytätigkeit, dass die besten Gebäude in Bezug auf Energieeffizienz durch die intensive Auseinandersetzung mit diesem planerischen Prozess auch die schönsten Gebäude sind. Also wir stellen das immer fest bei Holzbaupreisen und so weiter. Es gibt hier keinen Widerspruch.
Herr Dr. Ossenbrink, gibt es bereits diesen Änderungsprozess auch in der Bevölkerung, die jetzt nicht sich vordergründig mit den neuen Technologien auseinandersetzt? Ist das bereits zum Maurer heruntergedrungen, wie er möglicherweise anders bauen könnte?
Also wir kennen, diese Beispiele sind alle sehr toll, wir kennen die auch und man hat das Gefühl, es geht alles in die richtige Richtung, aber das tägliche Leben im Bauwesen sieht nicht so aus und wahrscheinlich können Sie das bestätigen. Ich habe selbst ein Buch dabei über ästhetisches Ökobauen und so weiter. Ich bin davon begeistert. Und wahrscheinlich, wir haben ja 10.000 andere Erfinder, aber wir haben 400 Millionen Einwohner in Europa. Und es ist eben nicht so. Und was ich mir wünschen würde, Sie haben das vorhin so schön gezeigt, ich kenne das, stellen Sie doch einfach einen Antrag bei der Bausparkasse und gehen Sie dahin und machen Sie das und da gibt es Förderung. Das ist mir zu traditionell, muss ich ganz offen sagen. Was mir fehlt, ist der Handwerker, der sagt, der klingelt an der Tür oder der schickt in eine Sendung, sagt, gucken Sie auch auf meine Website, ich schlage Ihnen Folgendes vor. Mit Ihrem Haus machen wir jetzt dieses und das. Ich kümmere mich um die Bank, um die Bausparkasse und so weiter. Alles in einer Hand, die proaktiver dort rangehen und für sich, für dieses Handwerk auch eine neue Zukunft sehen und nicht sozusagen einfach nur Ausführungsorgan sein. Ach, jetzt müssen wir denen da 4 cm Isolation an die Wand knallen. Oder solche Sachen, sondern die von sich aus das übernehmen und sich dort auch neu definieren. Die eigene Werbung machen, die proaktiv waren. Man kann ja SUVs verkaufen, auch mit Werbung. Also werde ich doch wohl auch noch die Energie sparen, als sexy verkaufen können und nicht immer als die üblichen Latzhosenmenschen mit Sandalen, die meinen, was für die Umwelt zu tun. Das ist die falsche Nische. Sondern es muss modern sein, sozusagen, ihr habt ADSL und ein iPod, wieso habt ihr eigentlich noch kein energieeffizientes Haus? Und der Träger dafür, ja, Sie lachen da hinten, es ist so, ne? Ich meine, man muss es auch integrierter sehen, wir haben diese integrierten Ansätze, es ist sehr schön, Passivhaus und Sonnenenergie und so weiter und Fassaden, das muss einfach kommen, wobei ich natürlich sagen muss, die Solarfassade treibt ihr noch kein ADSL-Modem zu Hause oder ein Wi-Fi-Network und so weiter. Das sind übrigens riesige Stromverbraucher in der Zwischenzeit, wo eben nicht nur jetzt der Maurer kommt und dann kommt der Elektriker und dann kommt der Klempner, sondern ein integriertes Energiearchitekturfirma, wenn Sie so wollen, die mit Finanzpartnern gestärkt ist, die sich darum kümmert, die sozusagen auch das Bindeglied ist für staatliche Förderung oder öffentliche Förderung, für Banken. Und die da sagen, machen Sie sich keine Sorgen, wir machen das für Sie. Da gibt es so eine Sendung im Fernsehen, wo eine Familie eine Woche auszieht und dann wird das gesamte Haus neu gemacht. Die Leute sind begeistert, das anzugucken. Die wollen diese Veränderung. Nur das muss von jemandem kommen. Bis sich jemand hinsetzt und sagt, naja, wollen wir jetzt nicht in Urlaub fahren oder diese 2000 Euro. Ich möchte nicht, dass es sozusagen der normale Bürger hat, sondern es muss jemand kommen, der das antreibt. Aber nicht nur, ich meine, Oberösterreichische Energiesparverein ist weltbekannt. Ne? Also was die Christine dort macht, das ist also wirklich auch super. Aber das reicht noch nicht. Das muss an die ausführenden Leute gehen. Die Architekten sind schon alle überzeugt. Wir haben so und so viele Architekten, ja, also die 4, die sie genannt haben, geben das zumindest vor auf den Architekturkonferenzen, wo es dann immer schwierig ist, das auch ausführt. Aber das reicht auch noch nicht. Diese Architektur macht, ich weiß nicht, 0,5% vom Baugewerbe aus. Und erst wenn wir die anderen 99,5% dort hinkriegen, und das müssen die Baugewerbe, das geht in Berufsschulen, dort muss gearbeitet werden.
Wer die Diskussion jetzt hier im Saal antreibt, ist der Herr von der Säule, bitte.
Herr von der Säule.
Nicht der Fall. Ja, noch einmal für den Fall, dass wir es vorher nicht verstanden haben. Jetzt? Ja. Mein Name ist Heidel, ich bin Architekt hier in Linz. Ich bin bei einem absolut beim Architekt Blödel. Wohnen hat sehr viel mit Lust zu leben zu tun. Was sich nur mir in meiner Arbeit aufdrängt, ob der Weg, den wir einschlagen, um das Thema Energieeffizienz zu bewerkstelligen, ob der der richtige ist. Ich möchte da nur daran erinnern, es gibt, also die Erde wird bewohnt von der Arktis bis in die Wüste. Wir haben ein außerordentlich durchschnittliches, um so nicht zu sagen, einfach zu handelndes Klima. Was wird in diesen extremen Klimaten verwendet, um auch Energie zu sparen oder mit der Energie hauszuhalten? Sie verwenden auf der einen Seite Schnee, auf der anderen Seite Lehm, Holz oder Segel. Nur im Vergleich, was verwenden wir dazu? Wir verwenden Mineralwolle, Styropor, Glas, Sperrschichten, bituminöse Baustoffe, allesamt Materialien, die grundsätzlich auf Erdölbasis hergestellt werden. Und sie werden nicht nur auf Erdölbasis hergestellt, das sind so ein Großteil aus Erdölprodukten hergestellt, sondern sie sind ab dem ersten Moment des Einbaus Sondermüll. Wir kleben um diese ganzen hehren Ziele des Energiesparens, des nachhaltigen ökologischen Handelns bewerkstelligen zu können, Sondermüll auf unsere Häuser und auf unsere Fassaden. Und jeder applaudiert dazu und es wird gefördert. Das ist ein Thema, das mich schon sehr lange verfolgt. Ich meine, heute sind einige Beispiele angeführt worden, die so groß gelobt werden. SolarCity war so ein Beispiel. Wenn Sie SolarCity anführen, also da kann ich nur für mich persönlich sprechen, ich finde es entsetzlich, dort durchzugehen. Ich finde den Städtebau verheerend. Ich fühle mich bedroht und beklemmt. Das ist alles viel zu eng. Die Freiräume sind eingegrenzt auf ein Maß, das für mich nicht lebenswert ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es ist vielleicht auch verschwiegen worden, dass die großen Architekten, die dort angeführt wurden, nicht einmal bis zur Einreichphase gekommen sind. Sie sind nämlich vorher abgetreten. Warum, das sei dahingestellt. Das ist die, ich bin auch der Meinung, wenn Sie Leute fragen in den Häusern, die 30 Jahre Finanzierung auf sich genommen haben und fragen, wie zufrieden der mit seiner Wohnung ist, dann werden Sie, so der häufig so ein vernünftiges Lebensgefühl hat, wird der ja sagen, es ist gut. Es gibt aber auch Untersuchungen in Wien, da hat man die Stadt Wien nämlich Folgendes gemacht, sie hat Passivhäuser errichtet, ohne die Nutzer davon zu unterrichten. Sie hat es einfach nur errichtet und hat die Leute einziehen lassen und die Reaktionen waren so verheerend, dass man darauf reagiert hat und eine Studie bei der BOKU in Auftrag gegeben hat zum Thema Passivhaus. Das ist, ich spreche jetzt von etwas, was bekannt gegeben wurde bei einer Immobilientagung vor, ich glaube, Sie waren auch dabei, oder in Schloss Dillisburg vor ungefähr 2-3 Monaten. Diese Untersuchung hat etwas zutage gebracht, was mich sehr beschäftigt, nämlich dass diese Passivhäuser in der Gesamtenergiebilanz, man nennt das ist auch ein Modewort, das ist der sogenannte ökologische Footprint,
Fußabdruck,
wo halt alles bewertet wird. Also wo bewertet wird, wie viel Energie brauche ich, um so ein Haus zu erstellen, also vom Materialeinsatz, wie viel kann man dann an Energie einsparen und was kostet deren Entsorgung. Wir müssen das ja auch wieder irgendwann loswerden. Das ist eine Fassade, die hält so 30 Jahre circa. Wenn man das alles ansetzt, dann hat es plötzlich nicht mehr ganz so gut ausgeschaut. Also dann ist der ganz andere Wert herausgekommen. Ich habe am Anfang gesagt, ich frage mich sehr, ob der Weg, ich sage nicht, dass Energiesparen an sich sinnlos ist oder dass das unsinnig wäre. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber wir haben einen Weg eingeschlagen, wo wir uns von einer sogenannten Einfachheit, dass das Bauen, das intelligente Bauen immer getragen hat. Bauen war immer einfach. Man hat durch das Einfache.
Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen, weil ich glaube, Herr Modera möchte darauf antworten. Ich möchte es auch nicht so stehen lassen, weil auch Herr Trebersburg hat noch etwas zu sagen und ich habe dann noch einen 10-Minuten-Komplex über die neue Ära der Energieerzeugung, von der Herr Ossenbrink vielleicht noch einiges zu sagen hat.
Ja, ich denke, das war jetzt ein wertvoller Beitrag deshalb, weil die Bandbreite der Diskussion damit wirklich so richtig präsent geworden ist, auch vor dem Hintergrund des Beitrages von Professor Ossenbrink. Weil genau da zeigt sich ja dann die Schwierigkeit der öffentlichen Hand zu agieren. Tatsächlich gibt es ja Architekten, und das wurde jetzt gerade sehr anschaulich dargelegt, denen sehr prononciert andere Annäherung wählen. Und dann gibt es natürlich auch mit Recht diese Verweise, wenn eine gesamthafte Lebensbilanz und so weiter. Ich wollte eigentlich nur zwei Dinge dazu sagen. Wir haben die Förderregime in Oberösterreich, sind glaube ich prototypisch für Österreich. Wir haben alle Förderregime in Österreich so aufgebaut, oder die meisten sind so aufgebaut, dass wir den Weg offen lassen. Das heißt, Sie können in Oberösterreich selbstverständlich ein Passivhaus, ein niedrigste Energiehaus gefördert erhalten und Sie nehmen keine konventionellen Dämmstoffe, sondern Sie nehmen ökologische Dämmstoffe. Und wenn Sie das tun, dann kriegen Sie zusätzliche Förderungen. Das bedeutet, wir können und wollen da gar nicht vorgeben. Das Problem ist eben nur, und das ist jetzt ein Zielkonflikt, wie wollen Sie in Zeiten einer sozusagen gebotenen Energieeffizienz eben Energieeffizienz erreichen, wenn dazu verschiedene Strategien halt volkswirtschaftlich sinnvoll gangbar sind. Es ist halt schwierig, eine gesamte sozusagen oberösterreichische oder österreichische Architektur, Neubau- oder Sanierungsleistung ausschließlich mit ökologischen Dämmstoffen zu abzuwickeln. Schafwolle, Zellwolle und dergleichen, das ist einfach in diesem Ausmaß nicht verfügbar. Und das ist die Schwierigkeit, mit der wir als öffentliche Hände auch konfrontiert sind. Da versuchen wir halt also, den bestmöglichen Weg zu gehen, eben Freiheitsgrade zu eröffnen, damit Leute wie Sie, die sagen, okay, dieses Dämmmaterial möchte ich aus den und den Überlegungen nicht verwenden, eben andere Materialien verwenden können. Und ich glaube auch, dass die Bauordnungen und Bautechnikgesetze hier Spielräume eröffnen. Aber Sie haben natürlich auch wesentlich mehr Argumente gebracht, wo ich denke, dass auch von Architektenseite vielleicht noch der eine oder andere Positionspunkt eingebracht wird. Aber ich wollte noch am Schluss für mich noch etwas sagen, und das ist, glaube ich, das Wertvolle bei Ihrem Beitrag. Bei diesen gesamten Diskussionen haben wir auch immer die Schwierigkeit, dass Definitionen oft nicht gar präzise genug existieren. Wir sprechen oft von unterschiedlichsten sozusagen theoretischen Konstrukten. Und wenn ich jetzt in den Raum die Frage stellen würde, ja, was ist Passivhaus eigentlich wirklich als Standard, würden wir wahrscheinlich mehrere Definitionen erhalten. Aber ich glaube, da wollen Sie
später noch. Da wollte ich später noch hin, weil wir auch immer beim Passivhaus geblieben sind. Alle drei Herren haben sich noch zu Ihrem Statement zu Wort gemeldet. Blöderl, Trebersburg, Ossenbrink.
Ganz kurz nur. ein Satz. Ich gebe Ihnen vollständig recht. Sie sind der Zeit voraus eigentlich. Also dieses Lifecycle-Problem von allen Produkten, das geht da nicht nur um Gebäude, das geht um alles. Da sind wir erst am Anfang. Ich bin selbst also in dem Think Tank für die Kommission für nachhaltige Entwicklung, wo wir das ansprechen. Aber vergessen Sie eines nicht. In dieser Gesellschaft können Sie nur etwas verändern, wenn Sie es in irgendeiner Form in Euro oder Dollar ausdrücken können. Sie müssen das Problem monetarisieren können. Wir können es im Moment mit Energie, aber der ökologische Fußabdruck ist noch nicht in Geld übersetzt worden. Da arbeiten wir dran. Wir haben es gerade mal geschafft, CO2-Emissionen in etwas Monetäres zu übersetzen über den Handel mit Zertifikaten. Das kommt alles noch. Aber ich würde sagen, wir müssen dort weitermachen.
Das geht nicht. Wir können da jetzt irgendwie keinen Dialog führen. Entschuldigung, jetzt habe ich Sie abgewürgt. Herr Blöderl, bitte.
Grundsätzlich bin ich da schon konträrer Meinung, wobei diese Lebenszykluskosten der entscheidende Punkt sind. Nur wir sprechen immer wieder, und das haben wir leider Architekten auch an uns, über Einzelobjekte. Und ich glaube, es ist nicht der Grundansatz, über Einzelobjekte zu reden. Ich bin beim Kollegen, dass die SolarCity so gut oder so wie sie dargestellt ist, sehr stringent zu hinterfragen ist. Da sind viele Ansätze drinnen, die für mich nicht in Ordnung sind. Da gibt es in Oberösterreich ein ganz anderes Paradebeispiel. Das ist im Prinzip die sogenannte Rainer-Siedlung, wenn man Buchenau rausfährt. Das hat einfach für mich eine ganz andere Qualität zu wohnen, auch Umstände, Lebensumstände zu haben. Und wir müssten eigentlich ganz woanders ansetzen. Wir müssten bei der primären Frage ansetzen, was wir uns leisten wollen in Zukunft. Und da geht es in die Raumordnung rein, da geht es ins Hochpolitische rein. Da geht es auch rein, wollen wir uns Einfamilienhäuser oder Einfamilienhausgegenden in Oberösterreich überhaupt leisten? Wenn das politisch niemand ansprechen will, dann tue ich einfach jetzt. Ich glaube, dass wir uns es nicht leisten können, weil einfach, wenn wir jetzt genau das, was der Kollege angesprochen hat, über die Lebenszykluskosten gehen, über diesen Lifecycle, auch wenn wir ihn derzeit monetär nicht bewerten können, dass wir uns in, sage ich so, in 20, 30 Jahren unsere Strukturen und auch unsere Infrastrukturen und unsere Gewohnheiten einfach nicht mehr leisten werden können. Müll irgendwo aus Zentren kilometerweise rauszutransportieren und dann dort wieder zu entsorgen, das ist eigentlich verrückt. Das ist ein Wahnsinn. Und es hat was zu tun mit, auch mit der Lebensqualität. Es geht zwar momentan wieder tendenziell zurück in die Zentren, nur wir werden uns raumpolitisch einfach, und das fängt an von der kleinsten Gemeinde draußen am Land bis hin zu den Städten, einfach überlegen müssen, wie wir in Zukunft einfach unsere Strukturen im Lebenszyklus einfach handhaben wollen. Und das hat was zu tun dann mit unserer Lebensqualität, mit unserer Arbeitsqualität, mit unseren Umfeldrahmenbedingungen. Und das müssen wir einfach ganz klar ansprechen. Ja, das ist verrückt, auf die grüne Wiese einfach alles rauszupflastern. Wir müssen zurück zu sanieren und ins Zentrum.
Herr Trebersburg.
Ja, Sie haben die SolarCity angesprochen und die Kollegen. Ich habe dieses Buch in Abstimmung mit den Kollegen gemacht, auch mit Thomas Herzog. Also da gibt es also keinen Bruch, die stehen voll dahinter. Was das Objekt in Wien betrifft, das ist mir wirklich nicht bekannt. Das halte ich für ein Gerücht. Darf ich bitte?
Wir können das nicht diskutieren.
Es ist so, dass natürlich ganz wesentlich ist, beim Passivhaus ökologische Baustoffe zu verwenden.
Wir können hier nicht eine Diskussion entfachen. Wir können eine Diskussion. Aber wir können hier keine Diskussion. Darf ich kurz einmal? Da haben Sie schon recht. Aber wir können jetzt sozusagen nicht auf einem Punkt stehen bleiben, weil auch noch andere Themen relevant sind. Und es entspinnt sich hier eine Diskussion des Herrn Architekten hier von Linz mit den Experten hier, wo ich nicht sicher bin, ob das alle interessiert. Und es werden auch Beispiele genannt, die wir nicht kennen, wo auch hier nicht Bezug genommen werden kann. Das heißt, wir können nicht jetzt auf einzelne Aspekte, die anderen nicht kennen, eingehen. Aber wenn Sie etwas dazu beitragen möchten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich melden. Ich glaube, Trebersburg hat noch nicht ganz ausgesprochen und dann der Herr in der zweiten Reihe. Danke vielmals. Wie bitte? Ich habe, entschuldigen Sie bitte, schon vor etwa 20 Minuten gebeten, sich zu Wort zu melden. Und jetzt haben wir eben Wortmeldungen, darüber bin ich sehr froh. Darf fragen, Herr Trebersburg, haben Sie noch etwas zu sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, dass das genau sozialwissenschaftlich untersucht wird, die Rocher-Gasse, die Sie zum Schluss gesehen haben. Es gibt eine enorme Zufriedenheit von allen Bewohnern und ich halte das für ein Gerücht. Ich würde wirklich gerne wissen, von welcher Wohnhausanlage Sie sprechen.
Das diskutieren wir jetzt, glaube ich, nicht, von welcher Wohnhausanlage. Das können wir vielleicht nachher noch beim an der Bar draußen diskutieren. Bitte.
Also mir fällt in den Diskussionen zum Thema Energieeffizienz immer wieder auf, dass es scheinbar ein großes Problem gibt für sozusagen die allgemeine Bevölkerung zu akzeptieren, wenn Experten Ratschläge erteilen. Man merkt es jetzt auch hier bei der Diskussion. Ich denke, das hat ganz stark damit zu tun, dass es da, es gibt eine Bringschuld sozusagen von Seiten der Expertise, ich würde sogar weitergehen bis hin zur Pädagogik, dass wir sozusagen den Energiebegriff einfach viel stärker transparent machen müssen und eben ein Verständnis dafür erzeugen, von was wir da eigentlich sprechen. Also für viele Leute wirkt es einfach so, als würde man permanent von irgendwelchen ominösen Dingen reden, weil sie eben nicht erfahrbar sind, kaum spürbar. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen sozusagen die Sonne nutzen und dann geht es um Infrarot und Abstrahlungswerte, das sind alles Dinge, die der Mensch sozusagen am eigenen Körper kaum erfahren kann. Daher glaube ich einfach, dass da so ein gewisses Misstrauen da ist. Da müssen wir noch arbeiten daran, glaube ich, dass die Leute einfach besser verstehen, was Energiebegriff eigentlich bedeutet, wie die Systeme funktionieren. Das Zweite ist, glaube ich, dass wir im Alltag Möglichkeiten finden müssen, wie wir über irgendwelche Schnittstellen visuell machen oder eben Erfahrungen erzeugen können, die uns zeigen, wie wir Energie gespart haben. In Fahrzeugen fängt es langsam an, dass man erkennt, okay, durch Bremskraftrückgewinnung zum Beispiel speise ich meine Batterie wieder voll. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das muss etwas werden, was sozusagen in den Alltag stärker einfließt, also persuative Systeme, wie man es nennt, indem man sozusagen erkennen kann, wie wir als Mensch energetisch interagieren mit unserer Umwelt und wie wir Energie einspeisen und wie wir sie wieder ausgeben. Damit wir einfach ein Gefühl entwickeln können dafür, dann denke ich, werden viele Diskussionen, die momentan so fast Glaubensfragen sind, sich wahrscheinlich auflösen.
Wie kann man denn Wohlbefinden messen?
Ich bin übrigens skeptisch teilweise, was Sie sagen. Energie ist nicht so ohne weiteres erfahrbar. Wenn ich Ihnen sage, heben Sie Ihr Auto 350 Meter hoch, das ist so viel wie 8 Minuten duschen. Oder 200 Meter Auto fahren. Es ist nicht sehr einfach, weil der Mensch hat aufgrund seiner körperlichen Erfahrung überbewertet mechanische Energie und ist nicht in der Lage, weder Beleuchtungsenergie noch Wärmeenergie in irgendeine Form in die richtige Dimension zu setzen. Deswegen, Sie haben da ein Beispiel, es gibt jetzt so Autos, da können Sie einen USB-Key rein tun und das ist dann so für die Fans, die tun das dann hinter ihren PC und sehen dann in Excel die gesamte Kurve ihres Energieverbrauchs. Das ist toll, das wird ein paar Leute auch irgendwie sensibilisieren, aber es ist sehr schwer erfahrbar. Also wir haben diesen Versuch gemacht, es gibt ja diese Fahrräder, wo sie sich draufsetzen und jetzt radelt mal für eine Kilowattstunde. Da sind sie 8 Stunden am Radeln, haben 14 Cent eingespart. Und 2 Kilo abgenommen. Super. Aber das sind so Sachen, da kann man eine extra Veranstaltung draus machen. Es kann sehr viel Spaß machen, darüber zu reden, auch das zu visualisieren. Ist nicht der richtige Abend.
Leider sind wir im Radio und haben da mit der Visualisierung ein paar Probleme, aber der Herr will noch ganz kurz etwas sagen.
Persönlich bin ich der Meinung, dass Sie haben ganz am Anfang einen Punkt gebracht, das war fürs Energiesparen ist viel Geld im Spiel, das ist de facto auch der Fall. Persönlich bin ich der Meinung, dass man die Kanäle, wo das Geld hinfließt, vielleicht ein bisschen genauer anschauen sollte. Zurzeit investieren wir primär in Materialitäten. Wir investieren ganz wenig in Intelligenz. Wir haben vorher gesprochen über Systeme, die anschaulich sind. Eines der schönsten Klimasysteme, und Entschuldigung, wenn ich jetzt auf ein Detail eingehe, aber da sind wir gerade herin in so ein Haus, solche Altstadthäuser, wie sie hier angelegt sind, bei denen ist es zwar so, dass sie nur zu einer engen Gasse orientiert ist, im Regelfall sind sie aber zum Hauptplatz orientiert, und all diese Häuser haben schattige Hinterhöfe. Das sind Klimasysteme, wie sie angelegt worden sind. Das Wichtigste dieser Altstadthäuser ist deren Durchlüftung. Heizung war nie ein Thema, auch Belichtung war nicht so sehr das Thema. Das funktioniert so, dass die großen Plätze sich aufheizen. Durch die Hinterhöfe sind schattig. Es gibt Durchgänge, durch die Durchgänge strömt die Luft und sie können sämtliche Geschosse querlüften. Das ist ein System, das funktioniert fast am gesamten Hauptplatz. Dass diese Systeme teilweise geschlossen sind, ist eine andere Sache. Das funktioniert, das haben wir ausprobiert. Wir haben zeitgemäße Projekte gebaut, die dieses System nutzen. Hochtechnische Instrumente. Das ist etwas, das schlägt sich nicht im Baupreis nieder. Das schlägt sich nur in der Konzeption des Gebäudes nieder. Das ist nur Denkarbeit. Da kann man relativ wenig dran verdienen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum gerade so verstehe ich halt intelligente Systeme, sprich so alte Häuser haben große Vorteile. Ich habe enorme Speichermasse, das sind perfekte Arbeitsplätze, ich habe keinen Sonneneintrag, ich habe keine Pläne, ich habe keine Dämmprobleme. Das gibt es alles bei diesen engen Häusern nicht. Das sind Vorteile, es gibt Nachteile, die wir kennen. Es ist vielleicht ungewöhnlich, teilweise arbeitet gegen diese Bauten sogar die Bauordnung. Da muss man halt vielleicht nochmal frisch nachdenken und sagen, ja, ist das wirklich so richtig, wie wir jetzt momentan agieren, dass wir meinen, wir müssen das Haus freistellen. Es ist auch das Thema Energiesparen ist ein hochpolitisches Thema. Politik ist wahrscheinlich eines der maßgeblichen Parameter dafür, warum wir diesen Weg, wie er jetzt gewählt wurde, eingeschlagen wird, weil zum Thema Sparen regt sich kein Mensch auf.
Vielleicht können wir dann auch noch kurz hinhören, was Herr Dr. Ossenbrink zur neuen Ära der Energieerzeugung zu sagen hat. Ich habe hier eine Wortmeldung aus dem Publikum, kann ich die vorwegnehmen und dann Herr Blödel, bitte.
Ja, ich möchte mich mal zu Wort melden, auch wenn ich weder Architektin noch sonst wie fachlich da so vorgeprägt bin. Ich habe selber halt ein Haus und beschäftige mich damit eben mit Energiesparmaßnahmen und so. Und ich denke gerade, das ist, finde ich, für jemand, der bauen will, renovieren will, restaurieren will, Energie sparen will, ein ganz großes Problem, weil es so viel Widersprüchliches gibt und alles wird mit irgendwelchen Untersuchungen untermauert. Ja, und da ist man als Nicht-Fachkraft, sondern jemand, der sich eigentlich auf Handwerker, auf Architekten verlässt, da erzählt einem der eine dies und der andere jenes und der dritte solches und lesen tut man noch was anderes, völlig verunsichert. Und da denke ich, wenn es da mal eine Form gibt, wo man wirklich sich mal einigen könnte und nicht aufgrund von Lobbyarbeit, von Finanzen und sonstigen Dingen Richtungen vorgegeben werden, die nicht unbedingt die wirklich intelligentesten und zukunftsträchtigsten sind, sondern vielleicht im Moment für irgendwelche Fabriken, für irgendwelche Firmen oder sowas das ist, was verkauft wird. Also ein Thema dazu ist für mich im Moment diese neue EU-Verordnung Energiesparbirnen. Ja, also was da diskutiert wird auch, wie ausgereift das tatsächlich ist, das ist jetzt nicht mit Architektur. Aber das ist der Hintergrund, denke ich, für den Normalbürger.
Herr Blödel, wie weit gehen wir schon weg zur Antwort? Oder kann ich noch eine Wortmeldung nehmen? Danke, bitte.
Ja, ich habe mehrere Dinge. Erster Linie mal zum Land Oberösterreich. Die Fördermengen sind halt viel zu gering, also was der Staat immer bereitstellt. Wobei jeder weiß, wenn sie 5 Milliarden sozusagen an Förderung sozusagen ausgeben würde, würde eh wieder alles zurückkommen über die Steuerbelastung. Das heißt, je mehr das sie ausgeben, desto mehr kommt wieder zurück über Arbeitsplätze, über weniger Arbeitslose etc. Es kommt eh alles zurück. Also sie könnten ruhig das 10-fache ausgeben, es wäre alles effizient. Ja, zur SolarCity kann ich nur sagen, das, was der Kollege gesagt hat, ich kenne sie auch von dort. Die Räume sind viel zu eng. Es ist sowieso abgespeckt worden, dass das ganze Projekt, die Gebäude sind nicht schön, also es war einmal ein Vorzeigeprojekt, ist aber keines mehr. Und was hätte ich dann noch? Wenn man jetzt an neue Gebäude denkt, man könnte das auch mit der Steuerbelastung machen. Mit dem Auto funktioniert es ja schon. Wenn sie zu viel brauchen, zahlen sie mehr Steuern. Und das könnte man ja auf Gebäude auch, also die Gebäude, die viel verbrauchen, die müssen halt höhere Steuern zahlen und umgekehrt die, die wenig brauchen, werden entlastet. Da brauche ich gar keine Förderung, sondern das kann rein monetär sozusagen abgewickelt werden. Was habe ich noch? Ja, und das mit den Einfamilienhäusern, da muss ich dem Herrn ganz rechts recht geben. Einfamilienhäuser für alle werden wir uns nicht leisten können. Also alleine schon aus ökologischen Gründen, wir haben 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt schon, wenn alle so sowas machen würden, das geht auch gar nicht. Und vor allem, ich bin Linzer und wir Linzer leiden natürlich unter den Pendlern. Die bauen sich ihr Haus aufs Grüne und fahren dann nach Linz arbeiten, weil es ja draußen keine Arbeitsplätze gibt. Wenn sie schon pendeln, dann fahren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich würde die gar nicht mehr hereinlassen. Ich würde da genauso wie in London zum Beispiel die Citytax einführen.
Sind wir aber froh, dass wir noch schnell herein durften. Ich glaube, Herr Modera, Sie sind massiv angesprochen.
Es kann ja nicht anders gehen. Also Linz hat mehr Arbeitsplätze wie Einwohner, also mehr Pendler wie Einwohner. Also kann es nicht weitergehen. In Wien wird es ähnlich auch schon oder in Graz. Die Städte sind ja nicht mehr lebenswert, weil der Verkehr so stark steigt. Und die Industrie ist ja schon lange nicht mehr der CO2-Sünder ersten Range, sondern der Verkehr. Und wenn ich jetzt viele Häuser aufs Land mache, dann können sie noch so energieeffizient sein, aber die fahren alle wieder mit dem Auto in die Arbeit.
Ich möchte ganz kurz eine Klärung machen. Da ich Radiojournalistin bin, bin ich auf Zeit zu schauen gewöhnt. Ich will mir nicht den Vorwurf machen lassen, dass ich diese jetzt spannende Diskussion abgedreht habe. Ich werde es auch nicht tun. Meine Frage geht daher an Herrn Trebersburg. Ich weiß, er muss den Zug um 21.30 Uhr erreichen. Ich bin jetzt in der schwierigen Lage, dass sowohl er mehrmals angesprochen wurde und wahrscheinlich antworten möchte. Ich fände das nur fair. Herr Modera ist angesprochen und Herr Blödel ist wahrscheinlich schon weg von dem, was er sagen wollte oder kann es jetzt ganz zusammengefasst sagen. Wenn Sie einverstanden sind und ich nehme an, Sie werden Ihren Zeitplan nicht ändern, dann würde ich sagen, Ihr Statement Ich freue mich, wenn Sie bleiben. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, würde ich sagen, wenn Sie gehen müssen, dann denke ich, ist das zu akzeptieren.
Ja, also ich finde da überhaupt keinen Widerspruch. Wenn Sie zum Beispiel nach Perugia gehen, das wird also mit den Luftströmungen und so weiter, das ist alles genau analysiert. Es gibt auch entsprechende Programme, wo Sie dieses Stadtklima im Sommer genau feststellen können. Das funktioniert wirklich. Es ist nur das Problem, dass wir gewohnt sind, im Winter alle diese Räume heute zu heizen. Früher hat man das nicht gemacht. Man hat nur ganz wenige Räume geheizt. Und wir brauchen dann sehr große Energiemengen, um diese Häuser zu heizen. Also das heißt, wenn man sich wirklich so beschränkt, das ist auch physiologisch besser, dass man einen warmen Raum hat und etwas kühler schläft, dann geht das, so wie das im Mittelalter war. Dann kommt man mit relativ wenig Energie durch. Herr Kollege, Sie können die Physik nicht umdrehen. Das funktioniert einfach nicht. Sie erzählen mir immer Sachen, die in der Realität nicht funktionieren. Gut. Berechnen Sie das? Das geht nicht. Sie haben das angesprochen, wie kann man Bewohnerzufriedenheit erfassen? Da gibt es also die Wohnsoziologen und die Wohnpsychologen, die machen Befragungen. Und die sind also sehr exakt und sie können das vergleichen mit anderen Wohnungen. Sie können jetzt nicht sagen, ich meine natürlich jeder, der in einer Wohnung eingezogen ist, ist einmal grundsätzlich zufrieden, sonst würde er sofort wieder ausziehen. Aber man kann das statistisch ganz genau erfassen, welche Wohnungen in welcher Bauform, und ich spreche hier von Mehrfamilienhäusern. Also das eine in der Rochergasse in Wien hat eine wahnsinnig hohe Wohnzufriedenheit, das sind 114 Wohnungen. Das sind reine Mietwohnungen und wenn Sie das mit anderen Mietwohnungen vergleichen, ist die Wohnzufriedenheit in dieser Passivhaus-Wohnhausanlage wesentlich größer. Und das ist meine persönliche Erfahrung und ich sehe das sehr kritisch und hinterfrage das auch. Ich finde Ihre Einstellung okay, wenn Sie versuchen hier alles zu hinterfragen und das sind auch die Ansätze richtig, nur haben wir physikalische Grundlagen und die können Sie nicht ändern.
Bitte.
Also ich glaube, dass die Diskussion, die jetzt zwischen den beiden entbrannt ist, eher theoretischer Natur ist, weil wir reden da von historischen Substanzen und die Aufbringung von 14 cm Vollwärmeschutz an einer Kepler-Hausfassade ist schlichtweg unvorstellbar und das gilt eigentlich für weite Bereiche der Linzer Innenstadt. Da machen wir die Rechnung auch ohne den Wirt, weil ich glaube, da hätte das Bundesdenkmalamt auch ein bisschen was mitzusprechen. Es ist leider heute niemand da, es wäre sehr interessant gewesen, auch Vertreter des Bundesdenkmalamtes hier zu haben. Auch ich vertrete die Meinung, man darf das Wohlfühlen nicht nur an die Energiekennzahl aufhängen. Wie gesagt, wir sind hier in dem Haus, das energetisch sicher nicht auf dem Stand der heutigen Technik ist und fühlen uns auch alle relativ wohl. Und die Wohnqualität hier ist sicher keine schlechte. Dass es bei Neubauten bzw. bei Renovierungen, die nicht historisch einen tieferen Kern haben, sehr wohl Sinn macht, auf die Energiekennzahl zu schauen, ist unbestritten richtig.
Herr Blöder.
Ja, mir ist das grundsätzlich ein bisschen zu eindimensional, dass wir das zurückführen einfach in irgendwelche Kennzahlen oder in die Energieeffizienz. Grundsätzlich bedarf das gesamt gesehen einfach einer gewissen Intelligenz. Und da habe ich einfach schon immer ein Paradebeispiel jetzt zur Hand, das ist das neue Messecenter in Wels. Das neue Messecenter in Wels, da diskutieren wir eigentlich nicht mehr um die Wärmebereitstellung. Die ist eigentlich zu vernachlässigen im Gegensatz zu ganz anderen Themen, die da sind. Da geht es um Komfortansprüche, die wir heute stellen an neue Gebäudehüllen oder auch Sequenzen, dass zum Beispiel gewisse Wohlfühltemperaturen da sind. Und wir reden bei diesem Messecenter eigentlich von 1 bis 3 Megawatt Kühllasten. Sie haben richtig gehört, 1 bis 3 Megawatt Kühllasten, und Sie werden dort in diesem Messecenter keine elektrische Maschine finden, die diese Kühlung bewerkstelligen wird. Das ist einfach nur Intelligenz, und nämlich Intelligenz des Bauens, und das verstehe ich auch unter einer zeitgemäßen Architektur, einer nachhaltigen Architektur, die energieeffizient ist und die natürlich auch intelligent ist. Und da gibt es einfach genug alte Prinzipien, und die Physik, da bin ich bei dir, Martin, die können wir nicht umdrehen, aber wenn wir uns die zu eigen machen, haben wir sehr, sehr gutes Handwerkszeug. Natürlich schon bei der Hand. Und diese Intelligenz kann eigentlich nur gebaut werden, einfach auch mit Erneuerungen oder auch Modernisierungen. Da geht es eigentlich darum, wie wir das Ganze in Zukunft in eine Diktion bringen. Der Herr Hossenbrink hat es gesagt, modern. Ich weiß gar nicht, ob es modern ist. Cool. Ja, es gibt genug so Worte. Jeder wird das anders sehen. Aber genau in diese...
Ist Zeit ein Faktor?
Die Frage stellt sich nur, ob wir den Faktor Zeit noch haben. Jetzt dahingehend, weil ich der Meinung bin, dass der Klimadefekt so weit fortgeschritten ist. Und jetzt geht es darum, welchen Wissenschaftlern glaubt man eigentlich mehr, punkto diesem Klimadefekt. Ne? Die einen sagen, ein halbes Grad nach unten hat eine Eiszeit bewirkt und ein halbes Grad nach oben war eine Wärmezeit und umgekehrt. Also da gibt es so viele Studien und Analysen, und wenn man dem folgt, was wir derzeit gerade tun, dann explodiert uns eigentlich die globale Erderwärmung um ein Vielfaches davon, nämlich irgendwo zwischen 5 und 6 Grad, auch über die CO2-Emissionen, und damit stellt sich, ob wir den Faktor Zeit in dem Ausmaß, und dann rede ich von 20 bis 50 Jahren, überhaupt haben.
Ich würde übrigens gar nicht das jetzt so wissenschaftlich machen. Es gibt den schlichten, ergreifenden Fakt, dass um 2050 gibt es kein Öl mehr. Ja, ja, also jedenfalls nicht zum Heizen und zum Autofahren. Und dann, das ist auch wissenschaftlich gar nicht umstritten.
Das brauchen wir auch nicht.
Sie bauen heute Häuser, die eine Lebensdauer von 80 Jahren haben. Das heißt, Sie müssen sich schon überlegen, dass die letzten 30 Jahre mit irgendwas anderem heizen.
Da sprechen Sie ja dann auch von einer neuen Ära der Energieerzeugung. Zuvor noch die Dame hinten.
Ja, also ich habe noch eine ganz kurze Anmerkung zu machen. Es wird hier jetzt immer davon gesprochen, neue Häuser zu bauen. Aber allein in der Straße, wo mein Lebensgefährte wohnt, wird in den nächsten 10 Jahren 7 Häuser leer stehen. Das Problem ist, die Häuser will keiner mehr haben, weil jeder sich ein eigenes Haus nach seinen eigenen Vorstellungen bauen will. Und das, denke ich, auch ist auch ein Riesenproblem, weil dann stehen diese leeren Häuser, zum Beispiel auf dem Feld, sage ich jetzt einfach mal, ein alter Bauernhof, der zerfällt, für den interessiert sich keiner, aber er verbraucht auch Energie, weil er in dem Moment Platz wegnimmt, zum Beispiel für Ackerbau zu betreiben.
Ich habe es erst gerade angesprochen, das ist genau dieses Thema der Raumordnung. Diese ganz große Thematik, was wir grundsätzlich tun mit unseren Infrastrukturen, mit unseren vorhandenen Strukturen. Und ich habe es auch hinterfragt, ob wir wirklich diese Stadterneuerung draußen vor den Toren tun müssen, weil wir, und da bin ich felsenfest überzeugt davon, genug vorhandene Infrastruktur haben, die wir einfach wieder zu Leben erwecken müssen und auch können. Und da können wir uns genauso verewigen, wie wir, wenn wir draußen uns ein Einfamilienhaus bauen oder nach unseren Vorstellungen uns das richten. Das Potenzial ist ausreichend da. Und 90% der Gebäudestrukturen haben eine Struktur, die wir mit neuem Leben und mit Intelligenz wieder natürlich entsprechend erfrischen können.
Ich gehe hinein in die Schlussrunde, schaue immer wieder, ob hier noch Wortmeldungen sind. Ja?
Grüß Gott. Ich fand die Einladung sehr interessant, weil da ist gesprochen, für manche Architekten sind Passivhäuser gestrig. Und dann ist erwähnt, ein Plus-Energiegebäude. Und es wurde auch geschrieben, dass eine dritte industrielle Revolution durch ökologische Instrumentarien wie intelligente Fassadensysteme und Tageslichtlenkung bevorstehen könnte. Ich habe in der Diskussion noch sehr viel über Passivhäuser erfahren. Mir ging es aber zu wenig weit in Richtung, was sind diese neuen intelligenten Fassadensysteme beispielsweise. Da würde ich gerne noch etwas hören darüber. Danke.
Danke Ihnen sehr. Ich versuche die ganze Zeit dorthin zu kommen. Meine Herren, Sie sind gefordert.
Ja, dieser Text ist sehr interessant. Diese Fassadensysteme, das sind energiegewinnende Fassadensysteme, Photovoltaik, Tageslichtsysteme mit einer entsprechenden Steuerung. Ich würde das aber nicht überbewerten. Also ich bin der Überzeugung, diese dritte industrielle Revolution gibt es nicht. Wir sind an einem ganz wesentlichen Punkt in der Menschheitsgeschichte und das ist auch für uns so spannend. Wir müssen jetzt umdenken. Natürlich soll man diese alten Häuser erhalten und die zeigen uns das auch ganz toll vor, weil die sind zu einer Zeit gebaut worden, wo man keine fossile Energie gehabt hat. Und die Gedanken, die damals gelebt wurden, die kann man durchaus auch verwenden. Man wird aber heute nicht mehr die neuen Häuser so bauen wie die alten Häuser. Und wir müssen einfach den Umstieg schaffen von der industriellen Gesellschaft zu einer nachhaltigen Gesellschaft, wo es möglich ist, aufgrund der Intelligenz und aufgrund von intelligenten Produkten, zum Beispiel in der Lichttechnik, die LEDs von den Glühbirnen, die Leuchtstoffröhren vergessen Sie jetzt einmal, aber die LED ist wesentlich besser und effizienter. Das ist nur so ein kleines Beispiel. In der Computertechnologie haben wir das alles miterlebt in den letzten Jahren und die Entwicklung geht zu immer mehr Energieeffizienz und da ist der Faktor 10 kein Problem. Aber Gebäude, das ist ein Marketing-Schmäh, würde ich sagen. Also die alles möglich machen, die gibt es nicht, die sind auch noch nie gebaut worden. Wichtig ist, wenn Sie heute ein Gebäude planen, Sie müssen sich bewusst sein, dass das eigentlich nicht nur 80 Jahre stehen wird, aufgrund dieser Ressourceneffizienz, die uns bevorsteht, sondern das muss vielleicht 100 Jahre stehen oder 150 Jahre und sollte entsprechen dem, was in dieser Zeit dann erforderlich ist. Und da wird es eben diese fossile Energie nicht mehr geben. Oder sie wird so teuer sein, dass wir uns die nicht mehr leisten können zum Beheizen.
Herr Dr. Ossenbrink, Sie sprechen sehr wohl von einer industriellen Revolution. Sie sprechen von einer neuen Ära der Energieerzeugung.
Ja, da muss ich ein bisschen geschichtlich etwas kurz ausholen. Die industrielle Revolution, wir haben es gerade gehört, die dritte, ich weiß jetzt nicht genau, was die zweite ist oder ob schon die fünfte ist, egal. Die erste war die in England. Da hat die Industrie erst angefangen. Und warum? Weil da gab es Kohle. Und dann haben die Leute Kohle gefunden. Und erst dann hat sich eigentlich die Maschinen entwickelt, weil sie mit Energie angetrieben wurden. So, was ist da passiert? Da war das plötzlich alle. Also ich meine, die Kohleflözen wurden woanders abgebaut und man musste plötzlich Energie transportieren. Und wie das so ist, da gab es dann einen Maxwell, der hat dann die Maxwell'schen Gleichungen plötzlich erfunden, zufälligerweise. Ich will nur mit sagen, dort die industrielle Revolution hängt mit der Energiewirtschaft zusammen. Oder sagen wir mal so, die Energiewirtschaft hat erst die industrielle Revolution erzeugt. Was haben wir heute? Die Energieressourcen sind irgendwo in der Welt verteilt. Nicht unbedingt dort, wo sie verbraucht werden. Das heißt, wir haben eine gesamte Energiekette erzeugt, und zwar jetzt so seit 50 Jahren etwa. Das heißt, das Geld, was ich am Anfang genannt habe, diese Tausenden von Milliarden, die verteilen sich in dieser Kette. Das geht beim Ölbohrturm los oder bei den Gaspipelines aus Russland oder wo auch immer. Das heißt, die gesamte Wertschöpfung dieses größten Wirtschaftsfaktors passiert eigentlich gar nicht hier, wo wir die Energie verbrauchen. Wir zahlen bloß dafür. Und was ich mit industrieller Revolution meinte, ist, dieses gesamte Geld, wenn Sie an erneuerbare Energien denken, wenn Sie es selbst erzeugen, transformiert sich nicht mehr, indem wir diese gesamte Versorgungskette bezahlen, sondern eigentlich in die Produktherstellung der Energieerzeugung, also in Windgeneratoren, Photovoltaikmodule, Biogasanlagen, komplizierte Chemiefabriken, um vielleicht Biosprit herzustellen oder was auch immer. Dort wird sich das Geschäft abspielen. Letztendlich ist dann mit diesem Produkt die Energie umsonst, wenn Sie so wollen. Natürlich nicht, weil das Produkt kostet natürlich auch Geld. Aber es ist eine völlig andere Art der Industrie, die entsteht. Die Ölindustrie, die hat eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, auch zu Zeiten, als der Barrel Öl noch 150 Dollar kostet, kostet es immer noch bloß 10 Dollar, es aus der Erde zu holen. Da gibt es auch keine Neuigkeiten. Das ist keine, sagen wir mal, technologische Wertschöpfung. Aber wir werden auf jeden Fall neue Industrien sehen, die diese neuen Energiegeneratoren produzieren. Das heißt, statt das Geld irgendwo auszugeben für Importe, wird es halt ausgegeben und landet dort, wo Module, Windgeneratoren, was auch immer hergestellt werden. Und das meinte ich mal in dem Artikel mit einer Art industrieller Revolution, die sich verändert. Ich will das ein ganz kleines bisschen weiterspinnen. Wenn wir praktisch transportunabhängig werden, das heißt, wir können Energie immer dort verbrauchen, wo wir haben, kommt es plötzlich zu diesem weltpolitischen Effekt, dass die jeder haben kann. Und das wird eine absolute Neuigkeit. Also sie werden plötzlich in armen Ländern. Wir studieren im Moment große globale Landkarten, um sozusagen das Energieportfolio der erneuerbaren Energien für jeden Winkel der Erde auszurechnen. Und da kommt raus, haben sie alle. Das heißt, wir brauchen sie weder zu transportieren, beziehungsweise wir brauchen auch diese Abhängigkeiten nicht. Es ist genug für alle da an Energie, wobei ich sagen muss, es ist nicht genug Biosprit für alle da. Aber soweit zu dieser Biosprit-Diskussion, dass sich jedes Land, was jetzt arm ist, auch selbst entwickeln kann. Ohne Energie und Wasser können sie sich nicht entwickeln. Energie und Wasser sind die Hauptrohstoffe, die sie brauchen. Als drittes ist natürlich noch Lebensmittel dazu. Und so hängt das zusammen. Und deswegen war ich der Meinung, es wird dort eine gewisse industrielle Revolution geben, weil sie unabhängig von dieser Wertschöpfungskette wird.
Danke vielmals, Herr Trebersburg, fürs Kommen. Ich denke, es hat einige Fragen aufgeworfen. Danke vielmals für die Diskussion. Danke auch für die Fragen an Herrn Trebersburg. Herr Blöderl, dazu ist einiges zu sagen, glaube ich.
Ja, ich will da beim Herrn Trebersburg noch kurz anknüpfen. Der hat diese Faktor 10 Reduktion noch angesprochen. Und das, was Sie, Herr Ossenbrink, hier skizzieren, das ist meiner Meinung nach nur möglich, wenn wir diese Faktor 10 Reduktion einfach schaffen. Das ist die Basis.
Das gehört damit dazu eigentlich.
Das gehört
dazu. Die LEDs wurden genannt. Ja. Das ist das, was ich haben will.
Das ist die Basis, damit wir wirklich dort, wo wir der die Energie braucht, sich auch dort die besorgen kann, wo er sie gerade braucht. Und das müssen wir einfach zusammenbringen. Und das sind auch unsere beiden großen Faktoren. Ich mache simpel immer zwei große Faktoren. Das ist einmal das Wohnen, die Gebäudehüllen, unsere Arbeitsstätten, also diese Gebäudestrukturen. Der zweite Faktor ist unsere Mobilität. Und das dritte, und das ist eigentlich ja der geringere Teil, ist unsere
Produktivität.
Produktivität. Und wir werden diese Faktor 10 Reduktion einfach in diesen ersten beiden großen Parts der Gebäudehüllen und einfach der Mobilität einfach bewerkstelligen müssen. Und das ist die Herausforderung. Und dann, denn wir diskutieren, und dagegen verwehre ich mich ein bisschen, momentan immer neue Energien zu suchen oder neue Produktionen Energie erzeugen zu können. Ich bin einmal der Meinung, ganz grundsätzlich, wenn wir diese Faktor 10 Reduktion so rasch wie es nur umsetzbar ist, schaffen, dass wir nämlich einmal keine neuen Ressourcen brauchen. Öl fällt weg, das brauchen wir dann auch nicht mehr.
Weil nukleare Energie?
Auch das fällt dann weg, und dann können wir da mit den neuen Energien ansetzen. Weil dann sind wir so sparsam, dass wir nämlich das auch hochwirtschaftlich und intelligent alles herbringen. Und dann kommt vielleicht, und dann wäre ich vielleicht bei Ihnen diese dritte industrielle Revolution, weil dann könnte vielleicht wieder was Neues, Intelligentes entstehen.
Ich bin grundsätzlich aller Meinung, ich möchte nur eines entgegnen. Wir haben im Moment 6 Milliarden Menschen auf dem Planeten, wir werden 2050 9,5 haben. Wenn Sie denen keine Energie geben wollen, werden Sie in ein riesiges Problem laufen. Ja, das heißt sozusagen, weltweit wird der Energieverbrauch zunehmen. Was wir lernen müssen, ist diese globale Verantwortung zu sagen, ich meine, wir verbrauchen im Moment, ich sage es jetzt mal wieder so als Zahl, 15 Kilowattstunden am Tag an Energie. Ja. Wir können nicht einmal jedem auf der Welt eine Kilowattstunde geben.
Ja.
Und das heißt, wir müssen es vorleben, wir haben die Technologien, wir müssen dafür sorgen, das zusammenzukriegen, genau das, was Sie sagen, mit Sachen, das Beispiel den Letzten gefällt mir so als Physiker, das ist Quantenmechanik, also ist Quantenphysik. Das geht auf Prinzipien zurück, die 100 Jahre alt sind, und die Faradaysche Glühbirne ist auch 125 alt, aber die haben wir immer noch. Und das ist für mich ein Skandal. Also das ist sozusagen ein Fehler der Wissenschaft eigentlich gewesen, dass wir diesen Schrott immer noch haben. Ja. Das geht in die richtige Richtung. Ja. Das hat eine Lebensdauer von 50 bis 100.000 Stunden. Die kaufen sich einmal im Leben, dann nie wieder. Und das ist eine ganz neue Qualität. Wenn Sie ein Haus bauen, können Sie die ganze Beleuchtung schon vorsehen, das können Sie einmauern. Die brauchen Sie nicht mehr zu wechseln. Das sind die Sachen, da bin ich Ihrer Meinung. Wir müssen dem Rest der Welt aber zeigen, den 3,5 Milliarden Menschen, die dazukommt, übrigens zu diesem Thema Nuklear, was Sie sagen, wenn Sie das irgendwo nuklear machen wollen, also diese 1-Kilowattstunden-Gesellschaft, haben wir ausgerechnet, dann muss jede Woche ein neues Kernkraftwerk ans Netz gehen, und zwar ab nächster Woche für die nächsten 10 Jahre. Und das ist auch ein relativ unrealistisches Szenario. Ich möchte wieder jetzt nicht in die Nukleardebatte dort einklinken, weil ich also selbst aus der Nuklearforschung stamme, das ist aber lange her. Und deswegen umso wichtiger das Energieeinsparen bei uns. Wir werden aber um zusätzliche Ressourcen nicht rumkommen. Und das können für mich nur erneuerbare Ressourcen sein. Also diese Konzepte sozusagen der Der Nachhaltigkeitsmasterplan, der fehlt noch. Sie haben so und so viele Argumente eingeführt, wie leben wir, was ist unser Footprint und so weiter. Der fehlt überall, es wird überall, gibt es Baustellen. Das sagt einer, um Gottes Willen kein Biosprit aus Brasilien, die leben herrlich damit, aber es darf kein Palmöl aus Malaysia sein oder sonst. Es gibt überall diese Baustellen, da wird gesagt, ja, die Einfamilienhäuser, die zersiedeln unsere Landschaft und so weiter. Es gibt überall diese kleinen Baustellen, wo man sagen würde, ja, das müssen wir jetzt eigentlich schon im Gesamtkonzept sehen. Ne? Wie geht das irgendwie weiter? Und das, da ist heute noch sehr viel im Argen, dass dieses übergreifende Denken, wo Energie eine Rolle spielt, mein nächstes Thema wäre für Ihre nächste Sendung vielleicht Wasser.
Das
weltweit
haben Sie
als Verbindung
in einem anderen Zusammenhang.
Möchte ich sagen, was Architektur und Energieästhetik anbelangt, mein Beispiel. Ich weiß nicht, wer das Glück hatte, es zu sehen, ist der Flughafen von Osaka. Renzo Piano, das muss ich mir vorstellen, 3 Kilometer langes Glasgebäude ohne Kühlung.
Da wir in
Und mit einem hervorragenden Raumklima. Material, Glas und Stahl.
Da wir in Oberösterreich sind, möchte ich Herrn Moderer das Schlusswort geben, auch Herr Blöderl, wenn Sie Oberösterreicher sind und aus der Welt sind. Herr Ossentrink, Sie sind ja ursprünglich auch nicht gar so weit in Bayern geboren, Oberösterreicher weg. Ist Oberösterreich reich an neutraler Energie?
Also ich denke, Österreich ist insgesamt reich an neutraler Energie. Wenn man jetzt unter neutraler Energie umfasst Wasserkraft und biogene Stoffe und dann die Sonnenenergie, dann weiß man ja, dass auch in Österreich, glaube ich, Sonnenenergie tatsächlich in einem sehr hohen Ausmaß produziert und auch im Sinne der vorgelagerten Produktionsstufen und Windenergie. Also ich glaube, da stehen wir so schlecht.
Österreich hat mehr Windenergie installiert als alle baltischen Anrainerstaaten zusammen.
Also
die Ostseestaaten
zusammen. Ich glaube, wir stehen da nicht so schlecht
da. Wir haben so viel mehr Wind.
Ja. Das einzige, glaube ich, große Thema, das wir heute schon ein bisschen angesprochen haben, ist sicher die Frage der Photovoltaik. Und da ist es sicherlich so, dass die Aufgaben der Politik noch nicht gelöst sind und ich denke aber, dass es da Vorhaben gibt, entsprechende Maßnahmen auch zu setzen. Ich glaube, das, was jetzt am Schluss für mich so schön zu erleben war, war ja auch bei Ihnen jetzt, Sie haben am Anfang von der Energieeffizienz gesprochen und darauf hingewiesen, dass man nach Tunlichkeit das Energiesparen vermeiden sollte. Und jetzt in der letzten sozusagen weltumfassenden Annäherung ist dann das Energiesparen wieder gekommen, auch im Sinne eines Weltethos wahrscheinlich gemeint. Und ich glaube, das große Problem, und da möchte ich jetzt ein bisschen auch Bezug nehmen auf Wortmeldungen aus dem Publikum. Es ist ja alles vom Befund her richtig und ich danke Ihnen, wenn Sie mir mehr Fördermittel sozusagen dem Wohnbauressort zur Verfügung stellen würden. Wir könnten immer mehr hergeben. Das Problem ist, wir leben in einer Welt der begrenzten Ressourcen. Und jetzt gibt es das zweite Thema sozusagen und das ist genau das, wo wir alle, glaube ich, dann letztlich wiederum nur in sehr beschränktem und persönlichem Ausmaß tätig werden können. Weil es gibt genügend leerstehende Häuser, es gibt genügend Pendler, es gibt genügend Menschen, die froh sind, in Linz einen Arbeitsplatz zu haben. Und weil wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, könnten sie andere Bewirtschaftungsformen wahrscheinlich nur dadurch bewerkstelligen, dass es halt auf demokratischem Weg legitimiert entsprechende Willensbildungen gibt. Und die sind dann die Vorgabe für die Verwaltungen. Und dann können wir massiv einschreiten und sagen, so und so ist das zu machen. Aber wir nähern uns da immer den Kernfreiheiten unserer Gesellschaften. Da geht es um Vermögen. Da geht es darum, dass Sie selbst entscheiden möchten, wo Sie leben und wo Sie arbeiten möchten. Natürlich wissen wir, dass es gesellschaftlich optimale Zustände gibt und dass man die steuern kann. Aber wir können, und das ist halt dann die Grundfrage der Wertediskussion, wir können nur Beiträge leisten im Sinne von Bewusstseinsbildung. Und das versuchen wir, glaube ich, alle auf unterschiedlichen Ebenen. Das ist heute die Sendung, glaube ich, genau diese Intention hat sie auch Bewusstsein zu bilden, darüber reflektieren zu können, was bedeutet das für mein konkretes Leben. Und ich glaube, das war auch für mich eine wichtige Wortmeldung, die von Ihnen gekommen ist, wo Sie darauf hingewiesen haben, wenn ich nicht erfahre, was mein Handeln auslöst, dann werde ich mir auch in dieser abstrakten Welt extrem schwer tun, konkrete Wirkzusammenhänge zu erfahren und damit positive Belohnungen auszulösen. Und das ist genau die Schwierigkeit, mit der wir alle, also sei es jetzt von Architektenseite, weil ich glaube, das ist ja heute gar nicht angesprochen, welche Überzeugungsarbeit zum Teil Architekten leisten müssen, um bestimmte energieeffiziente Bauformen sozusagen unter Anführungszeichen zu empfehlen und. Und ich denke, das ist ein Diskussions- und letztendlich ein Erziehungsprozess, wo man ja nur dankbar sein kann, dass diese offenen Argumente ausgetragen werden, und gleichzeitig ist es unendlich schwierig, die eindeutige und sozusagen einzig gültige Lösung zu finden. Es gibt halt unterschiedlichste Annäherungen, aber das, was wir feststellen, und ich glaube, das kann man jetzt aus der Sicht der Förderstelle sagen, wir merken schon, dass es eine grundsätzliche Bereitschaft von Bauträgern, Bauherren und privaten Personen gibt, in dieser Richtung massiv auch tätig zu werden, weil es aufgrund eben energiewirtschaftlicher, und das ist ja auch von Ihnen gekommen, einfach wirtschaftlicher Kalküle sich rechnet, in Energieeffizienz zu investieren. Ob es dann jetzt sozusagen eine erdölbasierende Dämmung ist oder ob es dann die ökologische Dämmung ist, das sind dann schon Diskussionsmodelle, die sozusagen ein bisschen feinziselierter sind. Aber letztlich, die große Richtung, glaube ich, ist schon da, dass sich unsere Gesellschaft in die Richtung der Energieeffizienz zu bewegen beginnt. Ob es im ausreichenden Zeitausmaß passiert, das ist, glaube ich, die Frage, die heute in diesem Raum niemand wird beantworten wollen und können. Aber das wäre so mein Schlussbeitrag aus meiner Sicht der Verwaltung jetzt.
Wir haben auch von Kraftfeldern gesprochen, von Räumen. Ich denke, dass dies hier heute in diesem Kepler-Salon ein ordentliches Kraftfeld war, das durchaus auch Kontroversen hervorgebracht hat, wofür ich mich ganz, ganz herzlich bedanke. Ich möchte mich auch bei Frau Savic bedanken für die gute Zusammenarbeit. Sie steht hier für mich für den Kepler-Salon. Danke an Elke Kellner, die wie immer vorbereitend, nachbereitend mir zur Seite steht, und ohne sie wäre vieles in dieser Intensität, was die City Science Talks anbelangt, nicht möglich. Ich danke Herr Architekt Blödel, dass Sie sich Zeit genommen haben für Ihre Beiträge. Danke vielmals, Herr Direktor Modera. Ich darf dazu noch sagen, dass Herr Direktor Modera auch Broschüren mitgebracht hat, die hier auf den kleinen Tischchen oder am Tisch hinten liegen, was die neuen Förderbestimmungen anbelangt. Danke vielmals, Herr Dr. Ossenbrink, dass Sie aus dem schönen Ispra gekommen sind. Das ist ja ein wirklich beneidenswerter Ort, an dem Sie forschen können, wo Sie wahrscheinlich auch sehr viel Sonne haben. Und wie ich gelesen habe, geht ja die Erforschung, wie Sonne genützt werden kann, auch in Ihren privaten Hobbybereich über. Ich danke Ihnen für Ihre Diskussionsbeiträge, fürs Kommen. Und freue mich im Namen von Linz 09, dem Kepler-Salon, wenn Sie bei den nächsten Veranstaltungen wieder dabei sein werden. Danke vielmals. Applaus